Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 144. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist endlich wieder der Martin aus Köln von der Bacon Bakery.
Tagchen. Hi Christian, hallo alle lieben Zuhörer.
Zuschauer, ja.
Zuschauenden Hörer.
Zuschauenden Hörer, genau.
Ja.
Ach, sehr schön, dass wir es wieder geschafft haben. Wir haben eben in der Offshow fertig gesprochen, dass es schon fast wieder ein Monat her ist, dass wir uns gehört haben. Wir machen zu viel Urlaub, oder?
Zu viel Urlaub und dann aber, um das zu kompensieren, arbeiten wir auch zu viel.
Ja, das stimmt.
Also ein Teufelskreislauf, ja.
So scheint's.
Das ist wohl wahr. Aber ich habe auch seit Ruhe keinen Urlaubstag mehr für dieses Jahr über. Ich muss jetzt durchackern zwischen den Jahren und ja.
Musst du krank feiern, Martin?
Nee, das hab ich ja geschafft direkt eine Woche vor meinem Urlaub. Schön mal eine Woche Männergrippe.
Oh. Ja. Finde ich ja schon mies, so Männergrippe. Dass das immer so belächelt wird, ne?
Ja.
Stellst du dich so an?
Aber das war auch, also wo ich dann zum Arzt gegangen bin, die haben dann auch gesagt, da ist echt gerade was Fieses im Umlauf und ja, das war halt ein blödes Timing dann, weißt du, so, du kommst gerade wieder bis 2,5 Tage auf der Arbeit, fährst dann in Urlaub, es sieht halt scheiße aus und ist mir auch tierisch unangenehm.
Ja,
das Schlimme ist ja auch vor allen Dingen, wann bin ich krank geworden? 2 oder 3 Tage, nachdem ich gesagt habe, boah, dieses Jahr war ich noch keinen einzigen Tag krank, dieses Jahr halte ich das durch. Und ja, dann hat es mich erwischt.
Ja. Also meine Frau war auch heftigst krank, die hatte echt keine Stimme mehr, die Halsschmerzen ihres Lebens, direkt mit Antibiotika drauf und sowas, das war echt nicht lustig, das soll auch irgendwie Bonn-Kölner Raum richtig übel rundgegangen sein. Also
genau. So was hier. Seid froh, wenn ihr zuhört und von weiter weg kommt, hier ist die Seuche am Rumgehen.
Ja, und das Krasseste war, ich habe nichts davon abgekriegt, also hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja der Erste, der normalerweise hier schreit und tja, hatte ich echt Schwein gehabt.
Tja, jetzt haben wir drüber gesprochen.
Ich habe aufs Köpfchen geklopft, auf Holz, ja. Weißt du?
Ah, okay. Ja, vielleicht hast du ja Glück.
Ja, vielleicht.
Ich will da jetzt einfach nicht zu viel versprechen. Ja, aber hast du denn auch was Leckeres gegessen?
In Holland?
Oder gekocht? Ja.
Ja, muss ich sagen. Ich habe, hab ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt, Kökschen. Ich hatte meine Böhnchen mitgenommen, die ich also im eigenen Garten hatte. Übrigens, vielen Dank für das geile Feedback zur letzten Sendung. Ich habe echt viele Kommentare und E-Mails bekommen von Leuten, die gerne Kökschenbohne für ihren Garten hätten oder auch für das kleine Gewinnspiel, was ich gemacht habe. Wer also gerne die Bohne mal verkochen möchte, kriegt eine größere Menge. Ich werte das jetzt ich denke, nächsten Woche aus. Dann kriegt ihr Post.
Krieg ich auch eine kleine Menge? Ich muss das ja weiterleiten an noch jemanden. Ich glaub's, oder sind die vom letzten Jahr noch gut?
Die sind noch gut. Du musst die mal gucken, ob da kleine Tierchen drin sind oder nicht.
Ach so ist das. Ach so, das hast du ja auch erzählt. Ich habe ja die letzte Folge gehört, vorgestern, glaube ich. Und bin dabei eingeschlafen.
Da, danke.
Und dann, das war dann schon mitten in dem Teil, wo du auf dem Bauernhof warst, also auch bei dem
Bauernheim
auf dem Hof warst. Und dann bin ich eingeschlafen und irgendwie so 2 Stunden später weckte mich mein Sohn, weil er wach wurde, und ich so, guck ihn so an. So, bist du das kleine Böhnchen?
Hast du gesagt?
Ja, so einfach so aus dem Schlaf heraus. Bist du das kleine Böhnchen? Und der war so ganz komisch irritiert, so, Papa, was willst du jetzt von mir? Bist einfach du noch so im Traum in diesem Thema Boden gefangen. Ja,
bist du das kleine Böhnchen? Das finde ich ja gut. Also,
ich fand so mal, ich habe die Folge ja wirklich dann noch zu Ende gehört. Ich fand das sehr, sehr interessant. Das mit dem Sauerkraut klingt super geil. Ich werde das auch bei ihm direkt kaufen, sobald das hier erhältlich ist. Ja klar, also ist er noch nicht ganz, oder? Oder ist er die ganze Zeit schon am Produzieren?
Der ist die ganze Zeit schon am Produzieren. Das war halt nur dann der Slow Food Event. Ich habe von dem Sauerkraut mitgenommen Und
von seinem Fertigen oder das, was
nee, du... Nee, Fertigen. Ich hatte leider keinen Topf, wo ich das Sauerkraut hätte reinmachen können. Und ich hatte keinen Bock für 40 Euro so einen Steinguttopf zu kaufen. Deswegen bin ich halt hingegangen, habe das fertige Sauerkraut ein Portionchen gekauft. Und das war echt lecker. Im letzten Jahr hatte ich welches, das fand ich sehr... das war nicht sauer genug und hatte dann so einen komischen Unterton drin. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dieses Jahr habe ich es halt wieder gekauft und war sehr begeistert davon. Eine richtig schöne Säure, richtig frisch, sauerkrautig, schön. Also es war echt gut.
Was hältst du denn von dieser Variante, was sie vorgeschlagen haben, mit diesem Salat?
Ein Sauerkrautsalat?
Ja, auch mit rohem Sauerkraut. Und was war's? Joghurt? Ne, Sahnejoghurt und Zitrone.
Hört sich gut an, oder? Also ich gerade...
So Zitrone noch draufgeben, fand ich krass.
Ja, es kommt halt drauf an. Also, weil er sagte auch, der Lothar, dass jedes Fass halt anders ist. Und ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, dass du nicht genug Säure hast. Es gibt ja auch Varianten, wo du das Sauerkraut auswächst und dann erst zum Beispiel kochst oder was damit machst, wenn du halt nicht so auf die Säure stehst. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade für einen Salat so eine Zitronensäure für die Frische nochmal gut ist. Weil Sauerkraut ist so ein bisschen muffigere Säure. Also,
ja, ich weiß, was du damit sagen willst, ja.
Also muss man mal ein bisschen mit rumspielen.
Also die Folge hat mir echt Bock auf Sauerkraut gemacht, also dass ich da ein bisschen was mit mache. Und auf Bohnen.
Auf Bohnen.
Wie meintest du, ja, wie ein Böhnchen läuft dir ja schon hier rum, aber wie meintest du das denn mit der Farbe? Also wenn du die kochst, die haben so dann einen violett-lilanen Ton richtig oder ist das so...
Die kriegen halt so einen leichten Pinkton. Also es sind weiße Bohnen mit einem lila Stich, aber halt auch nicht mehr fleckig, sondern die ganze Bohne hat dann, also die Farbe, diese schöne dunkle Farbe ist halt komplett weggegangen und hat
okay.
Also wie so ein T-Shirt, was dann irgendwie so einen Rotstich bekommen hat oder sowas, lila Stich, weißt du?
Ja.
Das ist halt schade.
Sympathisch, ja?
Ja, du hast halt kein schade, Muster mehr.
Aber ja, aber das hast du ja bei diesen anderen Bohnen ja auch meistens nicht. Also
ja, ich glaube, es gibt keine Bohne, die das hat.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ja. Aber sehr, sehr schöne Folge, hat mich auch sehr interessiert, ja.
Also ich hatte auch wir waren dann noch in, ach, wie heißt der Ort? Leeuwarden. Das ist im Norden von Holland. Und das ist so eine größere Stadt, ich glaube, ist so die Hauptstadt von Friesland, wird die so geschimpft. Die sind nächstes Jahr auch Kulturhauptstadt Europas, wenn ich mich nicht alles täuscht. Dann sind wir durch die Innenstadt gelaufen, haben wir eine geile Frittenbude gefunden, die das so richtig fett stylisch macht. Die haben da die Fritten vorne im Verkaufsraum selber geschnitten. Aber der ganze Raum war sehr geleckt, weißt du, so Betontresen. So
Industrial Look oder
ja,
wie?
Ja, Industrial Look. Und dann aber auch Holztische, die so aus richtig fetten Holzblöcken gemacht waren, sehr kubisch, also geradlinig.
Ja.
Dann diese Industrial-Lampen unter der Decke, die so, also diese alten Glühbirnen, mit wo du den Draht siehst. Und die hatten eine echt richtig leckere Fritte und auch sehr schöne Soßen. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Ich war zwar eigentlich satt vom Frühstück, aber ich musste trotzdem eine essen.
Weißt du denn, wie die hießen? Also
die Frittenbud?
Ja.
Habe ich es draufgeschrieben? Fritt Studio.
Ja. Ich notiere mir das mal. Ich besuche ja gerne Frittenbuden. Also auch einfach mal aus Eigeninteresse so. Ja.
Ja, die hatten einen Dip. Das war eine Mayonnaise, die war mit Pfeffer und Senf. Die hat echt Suchtpotenzial gehabt. Die hatten die Leuwarden Mayo genannt oder sowas oder Sauce. Das war dann also wirklich so die Soße, die sie dann für diesen Standort da gemacht haben oder und die war echt eine Pfeffer. Ich glaube, es war Pfeffer und Senf. Ich wollte es mir eigentlich aufgeschrieben haben, weil die Kombi war geil.
Also Senf ist ja auch schon so ein bisschen typisch in Holland, ne? Dass sie auch mal Senf zu den Fritten geben oder auf ihre Frikandeln. Aber ja, von der Soße habe ich noch nichts gehört. Das klingt sehr interessant.
Ja, ist halt im Grunde eine Mayonnaise. Aber selber gemacht, ne? Also
ja.
Das hat man ja dann nicht so häufig, dass die dann anfangen, auch diese Remouladensoße, wenn du halt so in eine Frittenbude gehst, wo sie die Fritten selber schneiden, dann hast du ja meistens die Eimer, wo du dir dann die Soße aussuchen kannst, was auch cool, also es auch okay ist oder auch teilweise sehr lecker ist. Aber das hier fand ich echt nochmal eine Nummer drauf.
Also das hast du, ich denke mal, bei fast gar keiner, auch bei den meisten, die alle die Fritten selber machen, da legen die super Wert drauf und dann kriegst du mal diese Fertigsoßen draufgepfeffert. Ja. Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Also wie kann man sich das dann so irgendwie wieder das Erlebnis ein bisschen kaputt machen? Aber das ist den irgendwie auch den Holländern auch oft ganz egal. Die sind da ziemlich plump. Die wollen da ihre Fritten haben und fertig. Und
ja, aber ich meine, wenn du jetzt einigermaßen Ketchup, einigermaßen Mayo und rote Zwiebeln drauf machst, finde ich es okay. Sobald es aber halt in die Richtung Currysoßen und sowas geht, dann hätte ich mir schon irgendwo vorgestellt, dass man vielleicht eine Soße dann anrührt. Aber ja, bei Mayo und Ketchup wäre natürlich geil, wenn sie es machen würden. Finde ich jetzt aber noch nicht so dramatisch.
Also ich habe ja mir viele Frittenbuden angeschaut und habe ja auch mal mit so einem Gedanken gespielt, so wie würde so, wenn ich eine Frittenbude aufmache, wie würde das so ausschauen und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die perfekte Frittenbude auf Instagram entdeckt.
Aha.
Ne? Und dann habe ich leider erschrocken festgestellt, die ist ja in Köln.
Aha, welches ist es?
Und es ist nicht Frittenwerk. Frittenwerk sieht innen drin auch mega stylisch aus, ne?
Aha.
Aber ich sag mal, Frittenwerk heißt nicht umsonst Frittenwerk, das ist Kategorie Backwerk. Ganz
ja,
ehrlich.
Ja.
Ne? Das ist, ja, ne, diese Manufakturgedanke ist da auch vielleicht nur im Wort mit drin. Aber was wirklich super geil aussieht und viele Elemente aus, also bis auf zwei, drei sehr elementare Details, die ich dann einbauen würde, noch ist Frit Belgique heißt das. Ist mitten auf der Hohe Straße bei uns. Und das sieht schon super stylisch aus bei denen. Auch die haben genau die Mayo, die Pommes-Schälchen, die ich nehmen würde und so. Und die haben bis ins kleinste Detail alles durchgestylt.
Okay.
Ja, und ich war letztens da.
Heißt das Kaffee Belgique?
Nee, Frites, also ne, geschrieben und dann Belgique. Es gibt auch so ein paar hausgemachte Pommes von denen anscheinend. Ich habe die normalen Standardfritten genommen und war jetzt nicht wirklich begeistert. Zumal die Soßen auch alle fertig waren und ja, ne, es ist halt so, es ist halt auf einer riesen vollgelaufenen Einkaufsstraße und ja, läuft von alleine, weil es gibt gerade Pommes für 3,50 auf die Hand und ja.
Ah, ich sehe es gerade, ja, okay. Naja,
also es sieht aber stylisch ohne Ende aus, ne? Also muss man auch sagen, ja.
Aber wer da wirklich noch eine Nummer drauf war, das war aber jetzt auch vor 4-5 Jahren waren wir in Köln immer in der Frittenbude, die hieß Fritz, an der Ehrenstraße hinten um die Ecke. Da ist so ein in so einer Parallelstraße zur Ehrenstraße.
Ja.
Das war so ein Laden auf einer Ecke und die hatten auch, was auch super war, überall Beton. Also sie hatten Betontische, Betonstühle oder Hochbänke, hatten zweierlei Fritten, haben das in so einem Metallbecherchen mit einer Pergamenttüte drin, konntest ich glaube zwei verschiedene Frittencuts wählen und was halt geil war, du konntest Prosecco oder auch, haben wir nie gemacht, Champagner zu fritten.
Ah.
Das war gar nicht so in der Nobelladen, er war aber einfach stylisch und du hast einen schönen Prosecco und Fritten. Das haben wir früher immer, wenn wir nach Köln sind, sind wir da vorm Einkaufen hingegangen, weil das echt so ein geiler Event war.
War das auch so ein bisschen mäßig so, dass die dann auch Kürbis mit Blattgold hatten, wenn die schon Sekt hatten?
Nee, so oder? Krass war es nicht. Also es war ja nicht überheblich. Es war nicht überheblich. Also,
das haben die Düsseldorfer für sich vorbehalten, ne?
Ja. Also ich fand es, es gab eine gute Currywurst, die hatten auch, boah, ich weiß gar nicht, Chicken Nuggets oder, also, aber alles sehr schön auf den Teller gebracht, der Laden war schön, die hatten, lass es 10, 12 Tische sein, war echt ein schöner, und die hat leider zugemacht, also, ich meine, er hat zugemacht, vielleicht kennt irgendwer, dass die unter einem anderen Namen irgendwo anders aufgemacht haben, aber das Ding war echt schön.
Ich habe noch nie von gehört, ganz ehrlich.
Ja. Naja. Ja.
wie das Fritten so geht. Im Urlaub müssen ja irgendwie, wenn man nach Holland fährt, sein, ne? Einmal.
Ja, einmal. Fritten müssen eigentlich sehr oft sein, vor allen Dingen mit unserer Kleinen. Die steht da dermaßen drauf. Gerade wenn wir dann unterwegs sind, mittags war eigentlich immer irgendwo eine Fritten drin.
Ja, das ist halt mit Kindern dann schon ein bisschen einfacher dann, ne? Also,
ja.
Ja, das ist so. Bei uns so im Sommerhaus hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass wir jetzt immer Pfannkuchen machen.
Mhm.
Ja, vielleicht wird das unser noch Signature-Dish vielleicht im Hause.
Bake.
Ja, genau. Ja. Und ja, oder Pancake-mäßig mal gucken.
Ja, ja. Die haben das sogar im Supermarkt, haben die sogar extra Speck für Pfannkuchen. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Es gibt in Holland einigen geilen Scheiß im Supermarkt zu kaufen. Aber vielen Sachen nicht vorbei. Und aber Speck extra für
Pfannkuchen. Ja, muss mal gucken, wenn du dir dann in den Selbstbedienungstheken, wo der Bacon ist, die haben sogar, was ich auch geil finde, runden Bacon für einen Burger.
Genau, Hamburger Speck, ne?
Heißt genau. Dann.
Also, ja.
Dann haben sie halt Frühstücksspeck und dann haben sie Speck für Pfannkuchen, der ist dicker geschnitten.
Ah, okay.
Ich habe gesagt, was ist der Unterschied jetzt? Warum ist der teurer? Aber irgendwie, da ist mehr drin und der ist einfach dicker geschnitten, steht dann klein drunter. Wahrscheinlich, damit er dann schöner in den Pfannkuchen sich einbäckt.
Das kann wohl sein. Ja, aber außer Pfannkuchen haben wir auch was sehr Geiles gegessen. Und zwar waren wir in der Markthalle in Rotterdam.
Oh, ey, du Penner, da will ich auch unbedingt mal hin.
Ja. Also ich würde mal so sagen, also vorher wurden wir so gewarnt, das lohnt sich nicht, die Hälfte steht leer und die Nachfrage ist nicht so groß. Ne? Und am Anfang, wo die aufgemacht hat, war das ja ähnlich wie so der Hype, so wie Amsterdamer Foodhall, ne? Da muss man mal hin und Wahnsinn und bla.
Mhm.
Das sollte jetzt nicht mehr so sein und wir sind da hingegangen, auch total unvorbehalten. Also unser Sommerhaus ist einfach nur eine halbe Autofahrt von uns entfernt, also bis du in der Markthalle bist, kannst direkt darunter parken, wärst eine halbe Stunde und wenn es dann nicht so geil ist, meine Güte, was hast du jetzt für einen Fehler gemacht, ne?
Ja.
Und ich muss sagen, bis auf einen Stand waren alle Stände besetzt, ne? Es gibt sogar ein Jamie's Italian da drin, was ich nicht gedacht hätte und es war schon sehr, sehr interessant, also du hast viele wirklich Marktstände, wo du dann bei dem einen so irgendwie Obst kaufen kannst, bei einem kaufst du exotisches Obst und sowas, aber oder es gibt einen Stand einfach nur mit Nüssen, ne? Aber es war schon wirklich eine Abwechslung und man hat vieles Neues gesehen, was man vielleicht manchmal nicht so kannte. Zum Beispiel, was ich extrem gefeiert habe, kennst du ja diese Stände, wo es so Nüsse gibt und kandierte Früchte und sowas? Und hast du schon mal kandierte Kumquats gegessen?
Nee, gegessen so noch nicht, ne?
Das ist der, also ich habe das so hart gefeiert, das ist der Obershit. Meine Familie hat das dann, ich habe davon auch direkt ohne Ende gekauft. Und meine Familie hat das alle, egal durch die Bank weg, haben das ausgespuckt und gesagt, Papa, eklig, ne? Und es ist einfach kandierte Kumquats, du sind außen hart, du beißt das rein und es ist irgendwie innen drinnen noch so sutschig. Also das ist schon okay, sehr
cool.
Und du hast, es ist null bitter, ne? Also du hast ja immer so eine leichte Bittere in der Kumquat, ist komplett weg, ne? Und einfach, man kennt das halt nicht, so eine ganze Frucht kandiert, auch fürs Dessert oder irgendwas.
Ja.
Ich werde es mir nächstes Mal auf jeden Fall in einer größeren Menge kaufen und irgendwas damit machen, habe ich mir schon geschworen. Und der eigentlich noch größere Scheiß, ich habe da leider von kein Foto gemacht, sind Pomelo-Früchte kandiert, aber Pomelo sind diese großen, riesen Zitrusfrüchte, wo die Schale so, ich sag mal, 3 Finger dick ist. So richtig Pomelo, dicke, weiße Schale haben. Und das krass ist, die haben die Schale nur kandiert. Da war gar keine Frucht dabei.
Okay, Pomelo. Ich habe
kandierte Schale gekauft. Also Abfall mit Zucker. Und das hat ein Aroma, unfassbar geil. Also das mal irgendwie mit in den Gin reinpacken oder irgendwas oder ein Cocktail dran oder so. Das war für mich so der Next-Level-Shit in Sachen kandierte Früchte, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt im Küchenfunk erzählen. War wirklich so eine Entdeckung. Weißt du, so, also einen kandierten Früchtestand, was so eigentlich total teilweise lame ist oder einfach altbekannt, ne?
Ja, ja, ja.
Was sie da halt noch sehr hoch gefeiert haben, ist so, wie heißt es, so Gemüseschips war so auch der okay. heiße Scheiß, ne? Es ist nicht so, dass ich da extrem das gefeiert habe. Diese exotischen Früchtestellten hast auch so halbierte Drachenfrüchte und so bekommen zum Essen, das war geil. Und was auch anscheinend sehr modern ist, gerade deine eigenen Pilze zu Hause zu züchten. Du kannst überall so Starter-Kits kaufen für Auslandpilze, Shiitake-Pilze und so. Für 12,50, so ein riesen Schwamm. Da wachsen, also schon so welche, die schon angefangen haben, da wachsen schon die ersten Pilze dran.
Und wo stellst du den hin? In deine Waschküche oder?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe immer nur bei S-Fuck, ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Hamburg.
Ja, aus Hamburg, bei der Bullerei mal, vom Tim Melzer, ne?
Genau, ne, der Küchenchef. Haben mit ein paar Jungs so eine Crew gegründet, die heißt S-Fuck und die haben auch so die Dinger da rumstehen und ernten die ganze Zeit ihre eigenen Pilze, was sehr geil ist. Ja. Und ansonsten
deine Internetverbindung ist gerade also sehr
lame. Wir waren da 3 oder 4 Stunden, war es ein super.
Du hörst dich gerade sehr träge.
Hörst du mich jetzt besser?
Ja, im Moment ja.
Ich bin auch träge, aber ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Besser jetzt?
Ich würde sagen, ja. Du sollst ja nicht nebenbei noch YouTube gucken, ne?
Ach, das hätten wir vorher sagen können. Oder Kurpfalzbräu das Helle trinken. Prost.
Prost. Wir hatten auch kandiert Bacon to go zum Mitnehmen, habe ich gesehen. War das auch
ja.
da?
Ja, genau. Das war genau. Das war sogar der allerletzte Stand, bevor ich rausgegangen bin. War da ein so ein Metzgerstand, der Grüne Weg hießen die. Aha. Also übersetzt der Grüne Weg irgendwie so. Und war so ein Biometzger. Und die hatten einfach so Tüten Bacon zum Mitnehmen. War ja genau mein Fall. Mein Sohn hat sich auch einen Ast abgefreut. Haben uns so ein Tütchen geholt. Irgendwie so 5 Streifen für 3,50 oder so. Also super fair. Ich habe dann gedacht, so, wenn die da alle schon so eine krasse Produktphilosophie fahren, frage ich mal nach dem Preis. Ja, was ist, nach der Herkunft, was für ein Schwein ist. Und dann sagt er, ein biologisches Schwein. Und dann habe ich ihn gefragt, was für eine Rasse ist. Dann meinte er, er weiß es nicht. Hm. Das fand ich schon ein bisschen schwach.
Ja, für ja? du biologisch auch schon verkaufst, dann hast du ja eigentlich schon die Chance, dass Leute kommen, die mehr wissen wollen. Ist ja vorprogrammiert. Ja.
Es waren so viele so orientalische Stände und so auch 3 Dönerstände. Die haben dann aber zum Beispiel auch so Gösleme gemacht.
Was ist nochmal Gösleme?
Das ist so ein Jufka-Teig heißt der, glaube ich. Jufka oder Jukka. Mhm. Und so ein Riesenteig, der wird dann belegt mit verschiedenen Sachen und dann ganz oft zusammengefaltet und dann auf einer Plancha gebraten. Sehr, sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Ein Stand war geil, so Spices of Marrakesch. Da konntest du Gewürze kaufen, aber die haben das zu so großen Pyramiden geformt, ne, dass das auch optisch geil aussieht. Ne. Ich meine, die ganze Markthalle sieht schon sehr beeindruckend aus. Das ist ja ein Riesenbogen, in dem du stehst quasi, die Halle. Und außen an diesem Bogen sind Wohnungen, ne? Also da wohnen wirklich Leute, ne?
Ah, okay.
Ja, und ja, dann kriegst du halt da gibt's so ein, nicht Chorizo, wie heißt denn der Kram? Wie heißt denn diese spanische Süßigkeit hier? Chorizo wollte ich schon sagen.
Süßigkeit?
Ja, Churros.
Churros, okay.
Ja, natürlich in allen Variationen. Es gab, ein Stand mit Tropje-Waffel, musste natürlich auch sein, okay. Mega geil.
Frisch?
Ja, frisch gebacken, aber du konntest auch so Packungen mitnehmen, ne?
Geil.
Finde ich auch immer noch echt schön.
Straubwaffeln sind echt Hammer. Ja,
dann gab es einen Stand nur mit Erdnussbutter. Die haben so selber Erdnussbutter organic hergestellt und dann in 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich fand die meisten echt nicht lecker. Wir haben so 2 Mini-Gläschen für 5 Euro mitgenommen. Ich glaube, das waren 50 Milliliter insgesamt oder so. Mega teuer, aber ja, wie so Touri-mäßig. Die Kinder haben sich die ausgesucht und das gefeiert. Ja, was noch ein mega Highlight war, ich war bei so einem Koreaner und habe ein Burrito mit Kimchi gekauft.
Okay.
So ein Sushi-Burrito, irgendwie hieß das. Einfach so ein Crossover-Ding, was aber echt geil geschmeckt hat, weil da war Rindfleisch drin, Sushi-Reis, Kimchi. Und die haben echt gut die Brücke geschlagen, muss man wirklich sagen. War geil. Abschließend zu sagen, es gibt da einen sehr, sehr schönen so einen Küchenbedarfsladen.
Okay, ja.
Ne? Und der war, da waren, also es gibt ja Läden, die haben einfach nur Schrott, der dich nicht interessiert. Und der hatte wirklich nur schöne Sachen, so, wo du denkst, in jeder Ecke denkst, oh, haben will. So, die hatten auch schöne Big Green Eggs gerade im Angebot. Also, ne, das, was mir so gefällt, was so 1000 Euro kostet, hat dann nur 800 gekostet und so. Also war schon sehr, sehr viel überwiegend, ja.
Ja.
Also in Jamie's Italian haben wir es dann nicht mehr geschafft, weil wir satt waren.
Oh.
Aber ich muss wirklich sagen, die Halle lohnt sich. Extra hinfahren nach Rotterdam, also nur für die Halle würde ich nicht machen. Die Stadt ist auch sehr, sehr speziell. Ne? So viele, die sagen, Rotterdam ist schöner wie Amsterdam, was komplett anders ist, aber die Stadt wurde ja im Zweiten Weltkrieg eigentlich komplett zerstört und neu aufgebaut.
Mhm.
Ne, und das siehst du dir auch an. Also, ne, die hat nicht so diesen alten Charme wie Amsterdam.
Ja.
Viel neue Architektur und ja, wir haben dann auch eine Bootsfahrt durch den größten Hafen Europas gemacht, mit Abstand größten Hafen.
Mhm.
Und das war
ist noch der nur schön oder ist das dann auch hier teilweise ja, schwierig?
Der Hafen oder die,
Der Hafen, ist der schön?
Das ist halt Industrieromantik, ne? Du fährst an Riesenschiffen vorbei und so. Wir waren, die Fahrt, die wir gemacht haben, ging irgendwie anderthalb Stunden und war dann auch während dieser blauen Stunde mit Sonnenuntergang und so, ne? Das war natürlich wunderschön.
Mhm.
Auch auf meinem privaten Instagram-Account, Late Night Blog, könnt ihr das bewundern. Ich habe da viele Fotos von gepostet. Ist wirklich krass und dieser Hafen ist einfach nur krank groß. Also, wir wohnen ja nur mit einem Sommerhaus nur 5 Minuten, Autominuten von dem Hafen entfernt, ne?
Mhm.
Aber ich glaube, wenn du einmal drüber rumfährst, fährst du 2 Stunden. Also wirklich, das ist einfach unvorstellbar groß und vor allen Dingen, sehr, sehr viel heftige Industrie, ne? Also, ja. Da hast du halt riesen Ölraffinerien von Shell, von Aral und so.
Mhm.
Kraftwerke direkt auf diesem Hafengelände, die dann halt für die ganze Region den Strom produzieren, weil da auch direkt das Öl ist und so ein Scheiß, ne? Also ist eine echt heftige Sache. Wir verbuchen das komplett unter Industrieromantik.
Okay.
ist wirklich auch mal sehenswert, ne? Ist ja wirklich mit Abstand der größte Hafen in Europa. Also das ist so kann man nicht mit Hamburg oder so vergleichen. War schon heftig.
Ja.
Und was man sagen muss auch dazu, die eine Seite haben die ja jetzt so ein bisschen, also das ist der Schutzwall zum Hafen, den haben die komplett neu aufgebaut und da haben die jetzt Sandstrände und so und dann stehst du auf dem Deich, guckst auf der einen Seite zum Hafen, siehst diese riesen Kräne, diese hunderten Kräne, auf der anderen Seite guckst du zur anderen Seite, hast du idyllischen Strand.
Ja.
Naja, also okay, von daher, Rotterdam kann man mal vielleicht so als Tagesausflug definitiv machen. Ah, ist jetzt nicht der heiße Scheiß, würde ich sagen.
Ja.
So, Amsterdam könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, 3 Tage mal irgendwie, ne, einen Trip hinzumachen. Schon was anderes, ja.
Ja.
Ja. Also, habe ich auch mal wieder was Neues in Holland gesehen, ne? Nicht nur wie sonst, immer Fritten und so.
Ja, stimmt. Also, ich hatte auch in Leeuwarden einen zufälligen Metzger gefunden. Der hatte Dry-Aged Schränke im Schaufenster stehen und ein Green Egg, ein riesiges Green Egg.
Das müssen die Metzger da haben, glaube ich. Das ist irgendwie von der Gewerkschaft vorgesehen inzwischen, dass man ein Green Egg vor dem Laden stehen hat.
Ja. War angekettet und das ist so eine Vereinigung an Metzgern, die sich, ich weiß nicht, ob das nur Friesland, ich glaube, es war nur Friesland. Und da habe ich dann auch so ein, ich glaube, es war 5 Wochen Dry-Aged Ribeye, was schade war, die haben schon vakuumierte Steaks halt in der Auslage gehabt und du konntest dann, ich wollte aber mindestens so 3 Finger dicken Ribeye haben.
Ja.
Und was die halt da drin liegen hatten, war so 1,5 Finger. Also, und das ist, finde ich, für ein Ribeye immer so echt total gezankt.
Ja, also muss auch schon einen heißen Grill haben, ne? Um sowas gut hinzukriegen.
Ja, auf jeden Fall, da muss er echt Hitze haben. Ich habe dann halt gefragt, ob ich dann auch ein dickeres Stück haben kann und das hat er dann auch zum Glück gemacht. Hat er mir einvakuumiert, habe ich mit nach Hause genommen, weil wir waren, das war glaube ich unser letzter oder das war unser vorletzter Tag, bevor wir nach Hause gefahren sind. habe ich das schön in Sous-Vide und danach auf die auf den Teppanyaki, richtig knalleheiß. Und das war richtig schönes Fleisch. Also ich habe in Holland, ist, finde ich, echt schwierig, Fleisch kaufen, wenn du jetzt nicht zum Metzger gehst, Supermarkt oder sowas.
Ja, absolut, ja.
Ich hatte da, wir hatten so Bock einen Abend auf Tatar, wo ich wollte unbedingt Tatar machen, hat in der Auslage auch Tatar rumliegen sehen. Aber das heißt dann irgendwie Tatar, dann liest du hinten drauf und steht da auf jeden Fall durchgegart verzehren. Ich so, da steht auch Tatar drauf. Wie, oder heißt jetzt Rinderhack bei denen Tatar? Also ich könnte mir eher sowas vorstellen. Das war halt echt, hat mich echt mega geärgert, dass ich dann kein Tatar machen konnte. Was die haben, ist so Filet Americano oder sowas. Hast du das mal gesehen?
Ja, ja klar, ich habe es auch gegessen. Das ist eigentlich wie so gewürztes Mett, nur mit vom Rind. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
Ja, aber es hat irgendwie, hast du mal geguckt, wie viel Prozent Rind da nur drin ist?
Nee.
Ich glaube 60% oder sogar nur 50. Dann kommt
und
da
was ist der Rest?
Ja, irgendwie noch Tomatenpampe. Das ist ja so knallrot.
Mhm.
Es sieht irgendwie total strange aus. Sieht ja auch eher mit so einer Spritzthülle gespritzt in so Schälchen. Also es sah überhaupt nicht mehr so richtig nach Fleisch aus und ja, das ist halt so eher Brotaufstrich.
Genau, ja.
Und war halt auch nicht so Tatar. Und dann habe ich halt überlegt, was ich dann sonst nehmen könnte, aber Filet kostete dann auch einvakuumiert irgendwie vom Black Angus, aber auch so viel Geld und dann habe ich die Idee.
Aber man muss sagen, so Sachen kriegst du dort einfach in den Supermarkt, ne? So Sachen wie Black Angus und so, ne?
Ja, das stimmt. Also das Black Angus, das kommt aber auch alles übersee, ne? Es ist jetzt nicht holländische Ware, muss man sagen.
Ja, klar, ja.
Bei dem Metzger, wo ich war, war das auch eine holländische Kuh. Also es war holländische Kuh und gedry-aged. Rasse habe ich jetzt aufgrund meiner Sprache, also ich habe es versucht auf holländisch zu machen, nicht rausgefunden, welche Rasse es war. Aber das war schon, also war sehr überrascht von dem Metzger. Und auf der Ecke von der Straße, wo der Metzger war, war ein Café.
Ja.
Ein Eight-Café, also da konntest du dann Mittagessen, Kaffee trinken, frühstücken, Abendessen, abends Party machen. Das war so den ganzen Tag geöffnet. Und die hatten echt coole Biere da. Also so Craft-Biere sind die ja eh total weit vorne, muss ich sagen.
Genau.
Und das war von eine kleine, also eine kleine amerikanische Brauerei. Es ist ja, die sind ja alle Craft-Bier-Brauer in Amerika, sind ja größer wie Bitburger. Lagunitas, sagt ihr die?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Brewing Company in Chicago. Und die hatten einen Sucks Ale von denen. Ich habe die Marke vorher noch nie gesehen, habe auch später mal gegoogelt, ob man das überhaupt irgendwo mal in Deutschland kaufen kann. War auch nicht, also du kriegst es von der Marke halt in Deutschland überhaupt nichts. Und das war echt super. Echt mega lecker, hatte 8% Alkohol, war eine Limited Edition und dass du sowas in einem Café bekommst, fand ich echt super.
Aber das ist halt in Holland auch nochmal eine andere, irgendwie so, ja, ich würde nicht sagen durchmischtere Kultur, aber du kriegst halt einfach verschiedenere Sachen irgendwie dort, irgendwie die du nicht erwartest in den Läden. Also die haben echt von den Auswahl sind die da echt mal auch überraschend. Hier ist es ja meistens eher nicht so. Ich finde auch so, oft ist es hier so, gerade bei den neuen Läden, die aufmachen, so Burgerladen, der sich jetzt super rechnen muss, sind da so auch nur noch Pseudo-Craft-Biere drin, ne? Also, ja. Von daher ist das in Holland echt erfrischend.
Ja, ich muss auch, ich kaufe viel zu viel Bier, wenn ich da rausmarschiere aus den Supermärkten. Ich weiß nicht, also letzter Urlaub, der war ja Anfang Oktober, habe ich bestimmt über den Daumen 50 Flaschen Bier mitgebracht und jetzt Ende Oktober direkt wieder 50 Flaschen. Also da kannst du dich echt tot kaufen.
50?
Ja, also meine Frau, die trinkt da gern das Radler von Amstel.
Das ist ja unser Grundnahrungsmittel in Holland.
Also ich mag es nicht so gern, es hat irgendwie nur 2,5% Alkohol und es ist halt sehr süß.
Dafür kannst du auch mal um 11 Uhr morgens trinken, meine Güte.
Ja, das kann ich aber auch mit einem normalen Bier machen.
Obwohl nicht, wenn du Auto fahren musst.
Nee, dann muss halt meine Frau fahren. Ja, die hat ja nur einen Radler getrunken.
Stimmt, ich sollte mal drüber nachdenken. Ja, aber Amstel Radler ist auch bei uns so, das ist so das Getränk. Ja, ich bin ja auch gar nicht mal, also ich trinke echt viel weniger Bier als früher irgendwie, also dieses Jahr.
Ja.
Und bei mir türmt sich hier so ein bisschen das Bier.
Ich komme nochmal vorbei.
Ja,
wir pumpen vorbei. Das nochmal ab.
Bitte, bitte helf mir. Also zu zweit so in Gesellschaft ist das sowieso noch eine ganz andere Sache. Da habe ich auch nicht so viel Probleme mit dem Bierkonsum als ja hier so abends.
Wir müssen öfter podcasten, das ging auch noch. Ne?
Oder so, ne? Ja. Ich habe jetzt, so ein helles ist ja immer eine 1,5-Liter-Pulle. Und ich muss auch wieder in 8 Stunden auf der Arbeit sein. Also machen wir mal langsam.
Ja. Ja, wo ich dann auch drin war, war im Aldi Nord. Wir sind einen Tag, weil es war im Inneren unser Ferienhaus, an einem See. Und ja, wir sind dann ans Meer gefahren. Und das war dann auch eine Dreiviertelstunde. Und das war, glaube ich, auch bei Leeuwarden. Und da, wir sind auch direkt an eine Strandputze gefahren, aber die Strandputze hatte zu. Und weit und breit keine weitere Strandputze. Wir waren aber nur mal am Strand, Strandmuschel aufgebaut und sowas. Und dann, auch Mist, was machen wir denn jetzt? Und direkt hinterm Deich war halt ein Aldi Nord. Ich bin da reinmarschiert und habe da einfach gesagt, ja komm, ein bisschen Käse, ein bisschen Brot oder holst du irgendwas und marschierst dann wieder einfach wieder an den Strand. Nur, dass du für die Kinder was zu essen hast, die Eltern essen ein bisschen Käse und so, war nur so ein Snack. Aber ich habe, also ich habe mir echt die Fußnägel hochgerollt, so ein Aldi Nord. Ich weiß nicht, ob das in Holland liegt oder ob die in Aldi Nord in Norddeutschland auch so sind, aber das war echt ganz spooky.
Also ich muss mal ehrlich sagen, so Aldi Süd ist schon eine Nummer geiler als Aldi Nord. Ich habe ja früher in Aldi Nordreich gewohnt, ja, und meine Ausbildung da gemacht, wo Aldi Nord und Süd sich so quasi treffen. Mhm. Und Aldi Süd ist ja schon mit Abstand attraktiver als Aldi Nord, auch jetzt noch, ne, auch wenn Aldi Nord echt Gas gibt. Aber wenn man nach Holland fährt und in einen Aldi geht, dann denkt man, man ist in den 80ern wieder zurück.
Ja.
Es ist so fies, dieser Laden.
Das ist richtig aber fies, ja.
Ich glaube, die haben da noch so die richtig harten Sparmaßnahmen. Also, die haben irgendwann mal die Aldi dort aufgemacht in den 80ern oder so. Und dann hat sich das einfach nicht mehr weiterentwickelt.
Nee.
Es ist richtig hart. Ich bin zweimal in so einem Laden gewesen. Und es ist nicht schön. Wirklich nicht.
Also, kennst du so 1-Euro-Shops, so Seemann oder so? Das sind ja auch so holländische Läden, die ja dann nach Deutschland gekommen sind. Und da gehst du ja auch rein und denkst so, boah, ist das fies. Und ja, das, ich bin in den Aldi reinmarschiert. Ich habe mich gedacht so, boah, das kann doch jetzt nicht, das geht doch nicht. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Aber ja, was willst du machen? Ne? Kinder hatten Hunger und dann
ja, kriegst ja irgendwas da noch, aber ja, ist es, ich weiß genau, was du meinst, das ist so krass.
Ja, naja.
Oh Mann.
War eine Erfahrung, muss man sagen.
Ja, das glaube ich dir. Also es gibt auch echt keinen hässlicheren Supermarkt mehr als den. Das kann man nicht verbieten. Ich meine, hier so die Nettos sind ja auch manchmal schon echt hart am Limit, aber das ist echt.
Da war ich noch nicht drin.
Die Krönung.
Ja. Naja, kommen wir zu was Nettem. Ich habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, war ja beim Genussduell Rheinland-Pfalz Jury. Ein von vier Jurymitgliedern.
Habe ich gesehen.
Ja.
Was ist das denn überhaupt?
Wir hatten das, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, wie man sich dafür bewerben konnte. Also mit rheinland-pfälzischen Gerichten, dass man da als Teilnehmer halt mitnehmen konnte.
Ja.
Das war, glaube ich, irgendwie im Juni, Juli irgendwann in der Kante. Und ja, das ist der Rheinland-Pfalz-Tourismus. Und die haben dieses Genussduell ausgerufen, bei dem man sich ja bewerben konnte mit einer Vorspeise oder einer Hauptspeise, die regional geprägt sein soll. Also rheinland-pfälzisch. Vielleicht, wenn ihr jetzt nicht aus Rheinland-Pfalz kommt, wäre es für euch jetzt so nicht interessant gewesen. Aber vielleicht gibt es das ja bei euch auch in der Region. Also es ging darum, die Lebensmittel oder auch so den Genuss aus einer Region dann irgendwie auch in dieses Rezept zu fangen. Und es gab zwei Gewinnerinnen, die dann zu diesem Genussduell gegeneinander angetreten sind. Aber nicht alleine, sondern sie haben zwei Profiköche. Also ein Sternekoch und einer, weiß ich gar nicht, ob der jetzt einen Stern hat. Es sind ja jetzt gestern die Sterne verliehen worden. Und ja, die haben dann mit denen im Team zusammen das gleiche Menü gekocht und wir waren eine vierköpfige Jury, die dann den Gewinner küren musste.
Was waren da noch für Leute in der Jury? Also
als einmal Burger
oder
bunt bitte?
War's bunt durchgemischt oder?
Das war, ich würde sagen, gut bunt durchgemischt. Wir hatten Hans-Stefan Steinheuer, einen Sternekoch.
Oh ja, den kennt man ja.
Da habe ich ja bestimmt auch schon mal das eine oder andere von erzählt. Genau. Der war halt mit dabei, also als richtig Vollprofi. Dann war die ehemalige deutsche Weinkönigin. Ich habe den Namen vergessen.
Julia? Wo ist Julia?
Julia Bertram, nee, nicht. Also die, also im letzten Jahr wirklich die deutsche Weinkönigin. Ich habe den Namen vergessen, es tut mir sehr leid. Und noch eine weitere Bloggerin von, oh, wie hieß sie? Zimt, das ist die Andrea. Zimt an Apfeltart. Zimt, warte, ich, das muss ich jetzt sagen. Zimt, Keks und Apfeltart. Die Andrea, genau. Und dann waren wir halt zu viert. Und die zwei, das waren jetzt auch keine Bloggerinnen, die im Genussduell gekocht haben, sondern das waren sehr food-interessierte Hobbyköche. Und die haben dann, wie gesagt, ihre zwei Kochlehrlinge, die ausgelernte Profis waren, an die Hand bekommen. Oh. Und dann haben sie halt quasi die Vorspeise von der anderen, mussten die dann beide kochen. Und der andere musste dann auch die Hauptspeise von der anderen kochen. Also jeweils hatte der eine halt den Vorteil, dass er das Gericht schon mal gekocht hatte. Verstehst du das?
Ja.
Ist ein bisschen kompliziert. Und dann hatte halt die Andrea, also die Bloggerin, hatte noch ein Dessert-Rezept hinzugesteuert, was dann als Dessert gemacht worden ist, und ich war halt sehr gespannt darauf, wenn die jetzt beide das gleiche kochen, wie man das jetzt so bewerten kann. Ich habe jetzt erst gedacht, die kochen beide ein unterschiedliches eigenes Menü und da muss man nachher sagen, was besser ist. Das hätte es aber, glaube ich, sehr viel schwerer gemacht, habe ich mir jetzt im Nachhinein gesehen, weil so kannst du, wenn die beide das gleiche kochen, natürlich auch direkt vergleichen, was welches wirklich besser war, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Und ja, also die Vorspeise, die hat mich im Vorfeld, also ich habe vorher, im Vorfeld wussten wir schon halt, wie das Menü aussieht. Und die Vorspeise hat mich mega angemacht. Es waren Schwartenmagen mit pochiertem Ei und Feldsalat im Bratkartoffeldressing.
Klingt geil, ja.
Schwartenmagen, weißt du, was es ist?
Hört sich an wie Magen, irgendwie Saumagen, so in der Richtung.
Ja, es ist halt wie Presssack. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht in im Kloster Plankstetten, wir zwei. Wo wir die Schweineköpfe und sowas alles klein geschnitten haben. Also im Grunde, ich weiß nicht, ob es Schweinekopf ist, eine Schweinskopfsülze. Also es ist im Grunde eine Sülze, die früher dann halt auch in dem Magen halt also in der äußeren Wand alles super sauber, ne? Also jetzt nicht direkt den Ekel kriegen, die halt in dem Schweinemagen halt dann produziert wurde mit Aspik drin, und dann waren da halt ja Fleischstücke und unter anderem und halt auch ja Schwartenstücke mit drin. Ne? Also eine sehr kräftige Sülze, würde ich es mal nennen. Und
okay,
ja, was dazu kam, die war knusprig. Und das war natürlich auch eine witzige Geschichte, dass du eine Sülze mit Aspik irgendwie crunchy kriegen willst. Weil das ist ja jetzt auch nicht so einfach, sobald du die ja erhitzt, läuft dir ja die ganze Gelatine weg. Also okay. Das Aspik ist ja weg.
Und was ist der Kniff an der Sache?
Ja, das Problem war, dass die das Rezept eingereicht hatte, hatte einen sehr, wie sagen wir jetzt, eine akribische Küchenhilfe, also das heißt, der Koch, der mitgekocht hat, war sehr dominant. Deswegen ist leider von ihrem Rezept so nicht mehr so viel übrig geblieben. Also es hieß jetzt auch nicht, dass sie sich da total dran halten müssen. Also sie sollten es jetzt schon im Team nochmal besprechen, und dann natürlich kann der Profikoch da auch nochmal sagen, was er vielleicht anders machen würde. Aber das Rezept war dann halt sehr dominiert von, ja, der, von dem Profikoch gewesen, wo dann am Ende sehr, sehr viel Salat und so drauf war, aber kein Schwartenmagen. Es war halt ein paar Brösel drin, der war auch crunchy, aber du hast überhaupt, das waren vielleicht unter 10% auf dem Teller waren Schwartenmagen. Ne? Und wenn du dann halt irgendwie sagst, das ist fängt an mit knuspriger Schwartenmagen mit Salat und so, dann war das echt ein bisschen dürftig.
Ich weiß, was du meinst. Ist das vielleicht so, dass es vertuscht wurde? Oder, weißt du, was ich meine? Dass es so
naja, ich
irgendwie denke, in die Hose gegangen ist und dann, ja komm, wir machen das so und so oder so.
Ich weiß. Wir haben
noch den Salat.
Also das fand ich auch sehr, also ich habe erst gedacht, die beiden Köche waren sehr sympathisch so von ihrem Auftreten her. Und der Mitch Stern, der wurde halt zunehmend unentspannter. Der hatte die Vorspeise am Ende über die Zeit gehauen. Also dann kamen die zu spät. Es kam voll ins Hintertreffen. Und dann hat er, das hat ihn so angefressen, dass er dann später noch dominanter wurde bei den anderen Gängen. Das war halt echt ein bisschen schade, weil so der Hobbykoch dann so nach hinten runtergefallen ist.
Ne? Aber es ging ja eigentlich um die, ne? Die haben ja die
Rezepte. Im Grunde ging es um die, ja.
Ja.
Und ja, gut. Aus Fehlern wird man klug. Also ich hätte jetzt gedacht, der andere Koch zum Beispiel ist sehr auf seine Partnerin eingegangen, war sehr auch charmant und ich werde mal, wir haben Facebook-Live-Videos, haben die gemacht. Ich versuche mal ein paar zu verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken. Der war echt super charmant. Der hat das sehr nett gemacht, hatte immer ein Witzchen auf den Lippen, sehr stressfrei und ja, aber leider war auch bei denen die Vorspeise, die haben sie halt, die sah schöner aus auf dem Teller, aber die haben den schwarzen Magen nicht crunchy gemacht.
Wie ist das denn? Ja, okay, aber ganz ehrlich, wenn du das noch nie gemacht hast, kannst du das auch nicht, glaube ich.
Wenn naja, gut, ich meine, ich hätte jetzt gesagt, wenn ich den schwarzen Magen gehabt hätte, wenn du den, hatten wir ja später auch diskutiert am Tisch, wenn du den ordentlich minierst und dann halt ganz kurz durch die Pfanne haust, könnte das noch funktionieren. Du musst ja halt ultra heiß sein, fast frittiert Richtung und dann ordentlich melieren, dann würde das so funktionieren. Aber es hieß auch nicht, dass du den als Scheiben irgendwie crunchy kriegen musst, sondern der Ansatz, den vielleicht, auch wenn ein bisschen Aspik wegläuft, ist es in Ordnung, dass du dann die Fleischstücke, die dann in dem Schwartemagen sind, crunchy hättest. Wäre auch in Ordnung gewesen, ne? Ja. Aber auf das Gericht hatte ich mich unheimlich gefreut und es war so lala. Muss man sagen. Also die Umsetzung hätte ich mir einfach bei beiden ein bisschen schöner vorgestellt, wobei es bei dem einen wenigstens schön aussah.
Wie ist das? Glaubst du, du hättest das geiler machen können?
Boah, ich wüsste nicht, ob ich das in der, die haben sich ja um zwei sind diese Teams ausgelost worden. Das heißt, dann sind die in den, haben die sich eine Stunde zurückgezogen. Und dann ging es dann um drei, glaube ich, los mit dem Kochduell. Das heißt, die konnten auch nur eine Stunde mal überlegen, wie machen sie das. Gut, da war ein Profi dabei. Ich wüsste nicht, ob ich es in der Zeit hätte wirklich, die haben dann erst das Rezept gekriegt. Die einen ja völlig unbedarft, weil sie das überhaupt noch nicht gekannt hatten. Und bei den anderen war es halt so, dadurch, dass sie es ja eingereicht haben, wusste sie dann, was auf sie zukommt. Ne?
Aber dann hatten die ja die anderen im Hauptgang den Vorteil.
Genau so war es dann. Und ja, ich wüsste, also dieser schwarze Magen ist echt ein kompliziertes Ding gewesen. Da hätte man echt was überlegen müssen, wie man damit umgeht. Sie mussten sich auch nicht so an das Rezept 1:1 halten, weil ich glaube, dann wäre es, wenn sie wirklich komplett das gleiche Gericht gekocht hätten, beide, dann wäre es auch ein bisschen, also für mich wäre es dann sehr langweilig geworden. Die haben halt versucht, so ihre eigene Raffinesse reinzubringen, haben es interpretiert. Die hatten ungefähr den gleichen Warenkorb. Das heißt, sie hatten noch die Möglichkeit, Special-Zutat irgendwie mit reinzunehmen. Sei es, ich glaube, die haben später zum Dessert noch ein Bier für eine Sabayone mit reingenommen oder für einen Bierteig. Also die konnten dann schon noch ein bisschen variieren, was es dann auch wirklich spannender gemacht hat. Aber wirklich die Vorspeise, ich habe mir so viel von versprochen und dann war es ein bisschen schwach. Hauptspeise war dann ein Moselzander, also aus dem Flüsschen die Mosel, mit einem Rieslingschaum und einem Kartoffelpüree und Schalotten. Und da hat die eine, also die das Rezept gemacht hat, fand ich auch echt schade, die hat sich da irgendwie reinquatschen lassen bei den Schalotten, haben die dann noch Weinbergpfirsich von der Mosel, ich weiß nicht, ein bisschen Marmelade, eingekochter Weinbergpfirsich mit drunter gemacht. Und zumal die Schalotten wurden knallrot, was für ein Gericht, was Moselzander mit Rieslingschaum und Kartoffelpüree, da erwartest du ja nichts Rotes. Also das sind ja wie Rotweinschalotten. wenn du ein Riesling, ist ein Weißwein, das passte halt so überhaupt nicht.
Oh nein.
Und aromatisch war das halt so weihnachtlich. Weißt du, wenn du einen Weinbergpfirsich machst, da ein bisschen Zimt oder sowas kommt damit rein, es war leicht weihnachtlich und dann aber auch patsche süß. Und wenn du dann auch wieder einen Riesling hast, der säurebetont ist und du willst da irgendwie so eine spritzige, pfiffige Soße haben und da kommen da so bratzige, süße Schalotten lang getingelt, ja, war schade.
Ja, das ist so, ja, das passt nicht. Also ich finde zum Beispiel auf unseren Triple Cheeseburger sind Rotweinzwiebeln total geil.
Ja, Rotweinzwiebeln sind auch nochmal was anderes, weil da hast du ja nicht so viel Süße drin. Und aber halt
bei uns schon. Also, aber ich weiß, dass du. Aber es geht in die richtige, also auch in die Richtung, ne? Also das holt diese ganzen Käse bei uns ab, ne? Und Zander würde so einfach so mega untergehen.
Ja, es muss halt, das Aromenspiel muss halt stimmen. Und das war halt mit dieser knalligen Süße da drauf echt schade. Also das war dann auch wieder total witzig, dass beide eigentlich mit ihren beiden, ich glaube von unserer Punktewertung war es nachher auch so, dass beide in ihren eigenen Gerichten schlechter waren wie in den Gerichten, die sie nicht eingereicht hatten.
Okay, aber wahrscheinlich auch extrem den Profis geschuldet, ne? Was auch dann wieder schade ist.
Ja, ja, im Grunde stimmt das, ja. Und im letzten Gang hatten sie dann eigentlich keiner einen Vorteil. Und ja. Da gab es dann, wie heißen die, Apfelbeignets. Weißt du, was das ist?
Ja, das sind Apfelringe in so einem Backteig, ne?
Ja, das ist kein Bierteig, sondern das ist so ein, der wird so leicht fluffig. Du frittierst die nachher auch aus. So ein Apfelring. Bierteig
ist ja auch leicht fluffig.
Ja, aber irgendwie, also ich war da jetzt auch nicht so deep into it drin, wie dieser Teig genau gemacht wird. Und die hatten dann dazu eine Sabayone und dann war es das, glaube ich. Warte, genau. Dann war eigentlich das Ding fertig. Und da hatte ich auch der Sternekoch, das war halt der zusammengearbeitet hat, die Vorspeise gemacht hat, der war da richtig ambitioniert. Ich meine, das war wahrscheinlich also auf seinem Mist gewachsen. Der hat den Apfel in mehreren Komponenten auf den Teller gebracht noch.
Ja,
der hat zum Beispiel,
eskaliert, wa?
Ja, aber das war wirklich, ich fand, das war wirklich gut. Also er hatte diesen Apfelbeignet, der hatte einen Ball, also so mit einem runden Ausstecher halt Äpfelchen in Kugeln rausgeholt und hatte die in, ich weiß nicht, Weißwein, Apfelsaft, Zucker kurz geschwenkt. Und dann war da noch so ein Apfelmus auch noch drauf. Und dann halt eine Sabayone. Und ich habe das so fotografiert, dass ich nicht sehe, worauf der. Warte. Ich glaube, ich sehe es nicht mehr. Also der hatte wirklich den Apfel in drei Komponenten drauf und das war echt schön. Was ich nicht wusste, was mich auch nicht gestört hat, war, dass bei einem Apfelbeignet der Apfel innen weich sein muss. Also es muss schon so sein, dass der
gegart, ne? Ja, also
komplett durchgegart auch ist.
Ja, okay, und das hätte ich aber auch, davon gehe ich aus, also wenn ich sowas esse.
Okay, ja, es war jetzt nicht so, dass er nicht gegart war, aber er war halt so ein bisschen biss, so al dente würde ich es nennen. Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil du so ein bisschen Frische dann noch da drin hattest. Die anderen haben den sehr lange frittiert und der war halt sehr schon Richtung, also wie er wohl sein muss, apfelmusartig ist auch schon zu weit, aber der war halt so kurz davor, sehr, sehr weich innen, der Teig war sehr fluffig außenrum, es war halt keine, du hast keine Konsistenz im Mund, weißt du, du hast das Ding gegessen, es war alles sehr smooth, aber es war so, okay. Und das fand ich ein bisschen schade. Und was ich auch schade fand, bei dem, die haben dann noch zwei Komponenten aus dem Rezept, also dann dazugenommen. Das war zum einen eine Basilikumzucker, wo ich so dachte,
okay,
warum?
Also das war nicht der Sternekoch, das war der andere.
Nee, das war der andere. Die hatten also Basilikum, der andere hat ja wenigstens aus dem Apfel mehr gemacht, weißt du? Der hat der hat das skaliert, das fand ich dann total pfiffig. Aber warum Basilikum? Und dann fand ich der Oberhammer, ich hab's bei einem Anrichten, wir sind ja auch dann durch die Küche gelaufen, während die gekocht haben, da hatte der eine Hagebuttenmarmelade von Schwartau als Lein da drauf gezogen. Ich so, was? Wie geht das denn jetzt? Also, da habe ich echt gedacht so, ich meine, wenn der jetzt die Hagebuttenmarmelade selber gekocht hätte und mitgebracht hätte fürs Dessert und dachte, ich habe die jetzt da drauf gemacht, okay, aber warum von Schwartau? Warum von Schwartau also warum Hagebutte? Warum Fertigmarmelade? Also, das fand ich echt mega schwach, muss ich sagen. Also
bestimmt hat er mal bei irgendeinem Dessert auch so einfach mal so was mit Basilikum gemacht und fand das voll fancy. Wollte es da auch unbedingt machen, aber gar nicht so drauf geachtet, wie das vielleicht zusammenpassen könnte. Und ja, spätestens bei Hagebutte wird das ja sehr abenteuerlich.
Ich finde es auch bei Basilikum sehr abenteuerlich.
Kann man aber garantiert bei einigen Desserts eine Brücke schlagen, ne?
Ja, klar.
Wenn du irgendwie bei einem Zitronensorbet bist, dir, genau. Oder Hopfen, ja. Oder keine Ahnung was. Ne, da fallen mir schon ein paar Sachen ein, aber Apfel wird schon schwierig, ja.
Ja. Ja, also es war wirklich ein sehr knappes Rennen. Sonst ist es ja doch, die haben das wirklich beide total gut gemacht. Auch wenn die sowas noch nie irgendeine Erfahrung hatten, waren die da auch echt sehr straight, sehr konzentriert. Die haben echt einen guten Job gemacht und war auch für mich mega schön, dann mal so als Jury da rumzugehen, dann hast du dich beratschlagt, hier, wie ist das jetzt, wie siehst du das? Und dann auch mit so einem Hans-Stefan Steiner, 2-Sterne-Koch, wie der dann so manche Sachen sieht.
Das ist bewertet. Ja, genau, das fände ich wahrscheinlich noch am interessantesten an der ganzen Sache, wie er das sieht. Das ist ja echt dann nochmal hochspannend. Ne? Er ist ja da ganz anders trainiert wie wir und konditioniert.
Ja. Ja, da waren einige Blogger auch da, die Kerstin zum Beispiel, Kerstin Ghetto von Cooking Love Affair, die war auch da als Blogger, also als Gast und hat zugeguckt. Dann war noch der hat den Bock gekleckert. Die beiden kannte ich, die waren da und in den Vorgesprächen zu der Veranstaltung hatte ich halt mit dem Rainer Pfalz-Tourismus gesprochen, hier, wie sieht das aus? Und da kommen halt, die hatten so 10 Blogger eingeladen. Und ich dachte so, weil das in der Location war, das ist ein alter Bahnhof. Und ein Teil ist Restaurant, ein Teil ist Küchenstudio, wo man auch Kochkurse machen kann. Aber das ist in einem Verkaufsraum auch für Küchen. Ist ein Innenausstatter, der sich auf Küchen spezialisiert hat und der so mega geile, gar genau Küchen oder weiß der Geier was hinsetzen kann. Und da war das dann. Und halt dieses Restaurant, was da angegliedert war, da wurde dann später auch noch alle zusammen haben dann gegessen. Und während diese Kochshow lief, haben die halt so Fingerfood geschickt. Und ich habe denen halt gesagt, hier, wenn die ganzen Leute da rumturnen und uns kochen sehen, redet doch mal mit der Küche, ob die Fingerfood schicken, was zu dem Essen passt, was wir vorne kochen. Also wenn wir da von einem Schwartemagen mit Ei, Feldsalat und sowas reden, dann sollte doch dieses Fingerfood am besten die ähnlichen Komponenten sein, damit die Leute irgendwie mal eine Ahnung davon haben, was da überhaupt zusammen gerade kreiert wird. Und das ist mega gut angekommen. Die haben dann so einen Schwartemagen-Fingerfood bekommen. Danach gab es halt so den Zander mit dem Rieslingschaum und dem Kartoffelstampf. Und später dann diesen Apfelbeignet auch nochmal als kleine Tasche. Ich weiß nicht, ob das ein Strudel, so Apfelstrudel kind of war. Weil die hatten da noch eine riesen Weintheke stehen, wo dann auch nochmal speziell Weine benannt worden sind, auch durch den Nachmittag geführt worden ist, welche Weine jetzt gerade zu diesem Gericht gut passen. Und wenn du da als Gast stehst, ich hatte das auch schon auf Events, dann kriegst du erzählt, wie geil das da vorne gerade schmeckt, was da passiert. Und du stehst da und denkst, ja, kann sein.
Ja, du behältst es auch gar nicht in Erinnerung oder so dann mehr.
Ja.
Aber wenn du dann sagst, ne, ja, wir haben den Wein bekommen und es gab auch noch diesen Apfelbeignet-artigen irgendwas oder Schwartemagen und das ist so geil gewesen zusammen, dann, das ist 10-mal so viel wert, wenn nicht mehr.
Ja.
Ja.
Und der der Koch in der Location, also die Location war gut, das ist alter Bahnhof in Rohrbach. Falls jemand mal in der Pfalz ist, das ist der sehr nah an der Autobahn, an der 65. Wenn ihr nach, ist das der Europapark da unten? Oder ist der?
Ich kann mich da, der ging gar nicht.
Nee, Holiday Park, Entschuldigung. Der ist da auch direkt in der Nähe. Kann man auf jeden Fall mal unbedingt mal zum Essen hinfahren. Das war echt gut. Und dieser Koch war, ich bin an, auch mal gucken gegangen, wie der aussieht. Das ist also ein kleiner Punk, ne? Also so rasierte Seiten und dann so ein bisschen auch ein Kamm auf dem Kopf. Vielleicht ja. 35, 40. Aber der macht echt Rock'n'Roll. Und dem haben die dann gefragt, ob er nicht diese Fingerfood so machen könnte. Da ist er völlig ausgerastet. Das war total geil. Das bin doch nicht ich. Das kann ich nicht machen. Das geht doch nicht. Und aber was der nachher rausgehauen hat, ich habe es auch. Ich habe die.
Das war nicht spontan. Das war vorher die Frage.
Nee, das war vorher. Ich glaube 2,5, 3 Wochen vorher mal angefragt, ob er sich da was vorstellen könnte. Und da war der echt
völlig. Also ganz ehrlich, wenn du so 3 Zutaten bekommst und kannst das nicht. Weißt du, klar hat man so einen harten Fahrplan teilweise als Koch und im Kopf, ne? Und wenn dir dann jemand was Zutat am Kopf wirft, sagst du, heilige Scheiße, aber wenn du da nicht 3 Zutaten mal zusammenbasteln kannst, aber ist ja was Gutes rausgekommen anscheinend.
Nee, also, der hat dann, das war jetzt, glaube ich, so eine erste Impulsreaktion, ne? So, das geht doch nicht, kann ich nicht machen. Und der hat dann richtig, richtig gut abgeliefert. Also es war ein sehr, sehr schönes, sehr schön zusammenkomponiert. Also er hat da quasi auch aus diesen, er hat die Rezepte quasi nur so als Warenkorb bekommen und hat dann komplett was Eigenes draus gemacht und das war auch wirklich super.
Hast du ihn dann auch noch als Lob über seinen Irokesen gestreichelt?
Naja, ich wollte später nochmal zu ihm gehen, da war er schon weg. Was auch krass war, nach der ganzen Veranstaltung sind wir dann nachher alle ins Restaurant gegangen, es waren über 50 Leute und habe ich gedacht so, ja gut, dann machen die irgendwie eine Vorspeise, ein Dessert und du hast 3 Hauptgänge zur Auswahl. Ne? Der Typ wollte à la carte machen. Ne? 3 Gang à la carte und mit 50 Leuten. Das war schon...
Ganz ehrlich, welche Küche lässt sich denn auf sowas ein? Also erstmal das ist...
Das wollte er selber.
Wie? Der Koch, Laden oder was?
Der Koch wollte das selber.
Hat er nur 3 Gerichte auf der Karte oder?
Nein, das war richtig gut sortiert, das Ding. Das war bestimmt, lass mich nicht lügen, 6, 7, 8 verschiedene Vorspeisen und nochmal so viele Hauptgänge. Die Saisonkarte war da nicht mit dabei. Und was man dazu sagen muss, er hatte dann mal drum gebeten, weil man ja auch direkt da an der Location war, dass man vielleicht vorher schon mal die Sachen, dass man vorher bestellt. Ja. Das ist ein bisschen vor.
Ja.
Aber trotzdem, ich fand, also für 50 Leute in à la carte zu machen, war schon krass. Ja. Und der war
das
flott.
Ist schon, ja, das ist stark. Ja. Okay, wenn er weiß natürlich, was ihn erwartet, kann man das schon echt gut steuern, muss man sagen, und auch vorbereiten, ne, zum Schicken. Ne, ist schon, das ist schon was anderes, eine andere Nummer, klar. Aber trotzdem. Also,
die waren 3 oder 4 Leute in der Küche. Und also das war echt großen Respekt. Der hatte echt was nicht so ganz funktioniert hat, ist, dass Tische paarweise auch geschickt werden konnten. Das heißt, dass ein ganzer Tisch auf einmal zur gleichen Zeit bekommen hat. Was ich aber einfach auch dann irgendwo verzeihen kann bei so vielen Leuten, finde ich jetzt nicht, dass es unbedingt sein muss.
Ja, es ist jetzt auch nicht so das mega fine dining Ding gewesen, oder? Wo dann so 8 Kellner auf einmal serviert
werden. Nee, so nicht. Ne? Das ist schon sehr ambitionierte Küche gewesen.
Also schon was schicker, ja?
War schon was schicker, ja. Hatten dann auch, das war ein schwarze Magen Carpaccio mit einem Salatbouquet und so, das war also auch nett geplatet. Haben auch einen Burger auf der Karte.
Hast du den genommen?
Nee, ich habe das Rumsteak genommen, was ich ja normalerweise nicht im Restaurant esse, weil es einfach, ich finde es einfach wahnsinnig teuer, aber ich hatte ja schon das ganze Menü 2-mal gegessen aus der Jury, weißt du? Und ich wollte ich habe auch keine Vorspeise, ich wollte einfach nur ein schönes Stück Fleisch noch essen und dann...
Dann ist das was anderes. Ich gehe auch grundsätzlich eigentlich nirgendwo mehr so ein Steak essen. Ich denke mir, das Geld, ne, was ich mir da für Steak kaufen kann, ne, ist einfach mal Multiplikator mindestens mal 4 mal 5. Und ich weiß, dass ich es mir perfekt zubereiten kann.
Ja.
Ne, natürlich aus, manchmal aus einer Situation heraus kann man es halt auch anders machen, aber in New York, wo man auch wirklich fantastisch Steak essen kann, hat uns das auch null interessiert. Also,
ja. Mich genauso. Also ich saß mit, das war natürlich witzig, ich saß mit der Inhaberin des Restaurants gegenüber an dem Tisch und habe ihr dann auch gesagt, hier, ich würde normal kein Rumpsteak bestellen, weil ich finde einfach, das ist Preis-Leistung, also das ist einfach viel zu, das ist zu teuer, wenn ich, wir waren ja eingeladen, ja, muss man ja jetzt was sagen.
Ja, was heißt Preis-Leistung, ne? Ich meine, auf der einen Seite, du musst es ja so kalkulieren.
Ja, ne? Ja, klar.
Und wenn du da so ein normaler Gast bist, der da auch nicht so eine Affinität wie wir haben, dann ist das eine komplett andere Nummer. Die freuen sich dann für den Preis, eine geile Qualität zu bekommen, ne? Aber ich sehe es ansonsten natürlich genauso wie du, ja.
Ja. Also, wie gesagt, das war gut. Und Burger hatte jemand anders, den ich da auch kannte, der war auch sehr, sehr gut. Problem war, also die haben, die wolfen das Fleisch selber da. Fand ich schon mal echt eine gute Nummer.
Ja.
Haben auch sehr lange den, ich weiß nicht, den Bauernhof oder Metzger, der dann auch wieder aus der Region bezieht, das ist Fleisch, war auch, also das Fleisch muss sehr, sehr gut gewesen sein. Aber dann ein fertiges Bun. So ein Ciabatta-Bun. Ich habe gesagt so, Leute, denkt drüber nach. Macht, also damit stirbt und fällt das Ding. Wenn ihr das.
Du kannst die Scheiße ja sogar einfrieren, ganz ehrlich.
Ja.
Ja. Und das ist einer der, also wir haben, ich habe ja jetzt zweimal einen Burger-Workshop gegeben und Bun-Backen ist einer der elementaren Sachen und mir ist da immer fast schon wichtiger als Fleisch, einfach den Leuten zu zeigen, diese Hemmung fürs Backen zu nehmen. Ne? Ja. Ich bin ja auch überhaupt kein Bäcker, aber ich versuche dann auch, ich habe ja auch ein Rezept, wo man sagen kann, ist relativ gelingsicher und das kann jeder zusammenschütten und zusammenrühren. Ne? Natürlich, wenn man eine KitchenAid oder so hat, ist es noch viel einfacher und schöner, aber muss auch jeder machen können. Das ist mir total wichtig, dass die Leute das auch zu Hause dann machen. Und dieses dumme Brötchen. Hier, ich habe irgendwo letztens noch vor ein paar Tagen Fotos gesehen, da war jemand in der Weber, also das war nicht von Weber, die Grillakademie, aber das war schon so ein Shop, der so, also es war kein Weber-Store, sondern es war irgendwie so ein Grillshop, der schon so Weber-Grillkurse macht. Und da ging es um den perfekten Burger oder der ultimative Burger sogar hieß das. Und dann haben die da was für einen Quatsch alles gemacht. Und dann TK, also du hast es einfach wieder gesehen, nicht mal TK, sondern diese trockenen Bröselkacke da einfach genutzt. Und dann denke ich mir so, Leute, ne, ihr könnt das nicht ultimative Burger nennen. Ich meine, nicht umsonst hat damals chefkoch.de auf meinen Wunsch hin ihr Video geändert, wo die meinten, ne, da haben sie es auch irgendwie so gesagt, der beste Burger oder so, macht man die geilsten Burger, bla bla, Video-Tutorial mit fertigen Brötchen, ne?
Und ja, geht gar
nicht. Das haben die auch ganz schnell eingesehen, aber es geht einfach nicht. Ne? Also, das ist echt, das ist nicht 5%, das ist mindestens 50% Scheiße, wenn das Brötchen fertig ist.
Ja, ich war letztens auf einem Fleisch-Event, da haben die dann auch geilstes Fleisch rausgehauen. Und hatten die auch Burger gemacht, die wirklich, also von bestem Fleisch waren. Und ich bin halt vorher mal an den Grills vorbeigelaufen. Da haben die dann einfach auch so 8er-Pakete Buns aufgerissen. Irgendwie Burger, irgendwas. Das war einfach abgepackte Brötchenkram. Und da haben die dann ihre Burger drauf gemacht. Ich habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr verkauft hier das geilste Fleisch und wollt es an den Mann bringen. Und dann packt ihr das auf so Brötchen? Das ist doch ins Bein geschossen.
Was Ähnliches hat mir diese Woche die Frau vom Vulkanhof erzählt. Also, du kennst ja bestimmt diesen Zehnkäse vom Vulkanhof.
Ja.
Wir telefonieren ja regelmäßig, weil wir auch was da bestellen und ich verquatsche mich echt immer mit der Chefin, ne? Und sie hat auch erzählt, sie war an der Mosel auf einem Wein-Tasting irgendwas. Die wollten einen die teuersten Sachen verkaufen, ne? 12 bis 16 Euro die Flasche. Und was packen die denn aus? So fertige Käsespieße vom Lidl. Ne? Und sie als Käsefrau ist dann so mega durch die Decke gegangen. Also da meinte sie, da war Schluss lustig. Ne? Ja. Und dann so wusste der Anspruch, ne? Wollt ihr geile Weine verkaufen? Ja. Und dann haut ihr so ein Industrieprodukt auf den Tisch, sollen die Leute essen. Ne? Das geht einfach nicht. Ne? Ich meine, sie hat gut lachen, sie hat echt ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt.
Ja, gut. Ne?
Aber Ne, das ist halt diese Philosophie, ne? Ja, entweder macht man es richtig oder lässt es sein. Also vor allen Dingen, dass, wenn das ein schickeres Restaurant ist, ein Burgerbrötchen fertig, so ein fertiges Ding zu nehmen, ne, ist halt nicht besser als, weißt du, so eine Sauce Hollandaise von Le Cool zu benutzen, ganz ehrlich.
Ja. Also ich denke mal auch, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du kriegst nicht das geilste Fleisch, das musst du vielleicht auch nicht haben. Du gehst zu einem Metzger, holst dir ein schönes Rinderhack, wo du jetzt nicht unbedingt, das muss nicht gedryed sein, sonst. Aber am Brötchen verreckt das Ding.
Ja.
Das hast du
Ich meine,
zuerst am Gaumen. Das ist.
ich kann sogar verstehen, wenn die Leute sagen so, ne, ich muss leider tiefgefrorene Patties nehmen, wir stellen die selber her, frieren uns die ein, ne, weil der läuft so unregelmäßig und rohes Hackfleisch, ne, kann ich
Ja.
irgendwie noch verstehen, ne, aber das sind ja auch nicht 50%, das ist dann vielleicht 20% oder so, ne, aber dann fertig Brötchen zu nehmen, eieiei.
Ja. Ich finde es echt schade, weil das ist einfach von der, von das Aroma, also ich würde da noch hingehen, das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gemacht, einfach süße Brötchen beim Metzger ohne Rosinen holen. Wenn der, ich bestelle die mittlerweile so
Doppel,
bei
du hast die
dem,
beim Bäcker, nicht beim Metzger gekauft.
genau, ich war beim Bäcker. Gut, dass du noch aufpassen kannst, das war ein Test.
Ja.
Die gehen genau, die gehen, das ist frisch gebacken vom Bäcker. Und die haben ja einen gewissen Anteil Zucker. Ist egal, ob die jetzt vielleicht ein bisschen süßer sind. Das ist nachher mit dem Kram, der da drauf ist, völlig in Ordnung. Aber kauft bitte keine fertigen Buns, ey. Bitte nicht. Ja. Das war's vor zum Sonntag, ne?
Absolut. Ja, krasse Sache. Was ich noch erzählen wollte, nicht nur du warst Jury, auch ich war wieder Jury.
Du warst schon wieder Jury. Wo warst du Jury?
Beim Street Food Festival, und zwar das allerletzte Street Food Festival, was hier die Street Food Jungs organisieren in Köln
Wieso
für
wollte ich das
dieses
eigentlich
Jahr.
wissen? Wieso das letzte? Dieses Jahr oder ever oder
Dieses
what?
Jahr, dieses Jahr.
Ach
Die
so, das hörte sich so an wie,
diese so
sie machen keine mehr.
Nie wieder, genau.
Ja,
Nee,
so hörte sich das an.
die Saison ist einfach rum, ne? Und
Okay.
ja, die sind ja überall immer am Start, Mainz, Hamburg, keine Ahnung was, also sind ja überall in Deutschland unterwegs, ne? Machen jede Woche ein Street-Food-Festival und einmal im Monat halt in Köln. Und jetzt beim letzten durfte ich dabei sein. Papstar vergibt ja quasi dann immer einen Preis und ich war in der Jury.
Papstar.
Papstar. Ja. Auch ohne Scheiß. Die machen halt so nachhaltige Verpackungen. Die Händler dürfen günstiger die Verpackung beziehen. Und am Ende ist das eine Win-Win-Situation. Die kriegen einen Preis, den man gewinnen kann. Ich durfte mich überall mal durchprobieren. Ne? Hatte auch einen schönen Tag.
Win-win, ja.
Für alle eine Win-Win-Situation. Und ja, das war einfach, war echt super. Ich bin mit meiner Familie gegangen. Beim Burger Clash hatte ich ja noch das Problem, wo ich mit den anderen Jurymitgliedern da war, dass wir einfach nicht alles probieren konnten. Aber wir konnten bei weitem nicht das essen, was wir so eigentlich dem Ganzen schuldig sind. Ne? Es gibt nicht für jeden so eine kleine Probierportion, sondern du kaufst so quasi jedes Mal eine Portion. Ne? Und ja, davon könnten einige Familien satt werden am Ende. Ja, also hast du immer ein paar Freunde und Familie dabei, die du da durchfütterst. Ne? Und da waren 24 Stände und man kriegt 10 Marken, also kann 10 Stände probieren. Und also man trifft ja schon vorab optisch und so eine Auswahl, welche Stände man nimmt,
Also
ne?
warst du jetzt
So, welche
besondere
ansprechen.
Jury oder konnte jeder Jury sein oder?
Das sind immer ausgewählte Leute, meistens Blogger oder irgendwelche
Okay.
Sterneköche, Küchen, also ähnlich wie bei dir auch, ne?
Okay.
Ja,
Ja,
und
weil im Burger Clash ist es ja so, dass viele Leute abgestimmt haben. Da konnte ja jeder Besucher stimmen, oder?
genau. Und beim ersten Burger Clash war das so, ne?
Ah,
Und
okay.
beim zweiten, glaube ich, auch. Und beim dritten war es nicht mehr so, aber man kann Fotos von seinem Essen machen und mit dem Hashtag das auf Facebook und Instagram posten. Hashtag SF Favorite oder so war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die werden mit reingezählt in die Wertung. Ne?
Okay.
Ja, genau. Und Thomas Müller, der Fleischbotschafter, war, also nicht Thomas Müller, der Fußballspieler, sondern der Fleischbotschafter, der Blog, er war Jury und dann noch Aram von Wissen schmeckt. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Ja,
Ja,
folge ich.
der kommt aus Dormagen und macht immer so echt gute Videos über Essen und beleuchtet auch so ein bisschen die wissenschaftlichen Hintergründe, würde ich mal so sagen. Und ja, die beiden waren auch am Start und dann, ja, ich war mit meiner Familie erstmal unterwegs, haben so ein bisschen uns durchprobiert, hab immer wieder mit denen so geupdatet, wo muss man hingehen, was ist geil, was sollte man sich sparen. Und ja, ich habe so ein paar Klassiker natürlich mitgemacht, Big Hack Barbecue zum Beispiel.
Ja. Die haben gewonnen, ja?
Die haben auch, ja, super Spannungsbogen.
Ja, Entschuldigung.
Nein, die haben natürlich gewonnen. Ja, toll. Nein, und können wir diesen ganzen Podcast nochmal von vorne aufnehmen? Okay. Wir fangen ganz vorne an. Du warst also in Holland. Nein, also, ja, die haben natürlich wie immer richtig krass geil abgeliefert. Ja, haben wir uns einmal so quer durchprobiert. So waren auch die typischen Verdächtigen dabei. Von der Grundstimmung waren, glaube ich, ein paar Leute echt happy, dass die Saison auch vorbei ist. Ist auch echt ein harter Zirkus geworden, ne? Ist, glaube ich, auch nicht so, dass der Reichtum so vom Himmel regnet und so. Das ist echt harte Arbeit. Und das hat sich auch so reguliert, so von Umsätzen. Was immer noch geil ist, sind diese frittierten, wie heißen sie? Schokoriegel, Oreos und sowas, ne? Mhm. Wie gehabt, das ist immer noch geil. Musst du ja mal gucken, Hashtag Deep Fried Shit. mega geil. Dann Dessert Inc. ist immer noch einer meiner Favorites. So Käsekuchen, aber in so einer geilen Qualität, ne?
Okay.
Mit geilen Topics, mit so einer geilen Huge Soße drauf, Bacon auf dem Käsekuchen. Mega Gas. Wir haben uns noch 4 Stücke am Ende gekauft und mit nach Hause genommen für den nächsten Tag. Aber nicht, dass wir die noch am gleichen Tag essen konnten. ja, das ist auch übrigens eine schön, lustige Geschichte. Wir haben ja bei uns eine gelernte Konditorin bei uns in der fetten Kuh arbeiten.
Ah.
Die aber, also die arbeitet bei uns nur nebenbei und macht ihren Meister, weil sie darf keinen Laden aufmachen und selber Konditoreiartikel verkaufen. Ne?
Warum nicht?
Das geht einfach nicht. Man muss Konditormeister sein dafür. Ne?
Ah ja, okay.
Mhm. Ja. Und die Holländer, die verticken einfach bei uns das ganze Zeug, ne? Und ich erzähle das so, ja, wie geil der Käsekuchen ist, und die wird dann so richtig sauer, ne, dass sie das einfach machen dürfen und sie nicht. Sie muss extra den Meister dafür machen, ne? Und das, die Leute aus Holland sind noch nicht mal gelernte Konditoren. Das ist das Geilste, ne? Einfach Gewerbe anmelden, Käsekuchen verkaufen.
Also wenn du Streetfood machst und wird's dann.
Nein, Kuchen machen? Es hat was damit zu tun, dass du in Deutschland kein Geschäft mit Kuchen aufmachen kannst, wenn du kein Meister
ist
bist.
Ist nicht wahr.
Ja, so hat sie mir das erklärt, ne? Deswegen macht sie einen Konditormeister, ne? Also, vielleicht geht's um eine klassische Konditorei. Wenn du einen Café aufmachst und Kuchen backst, ist das wahrscheinlich auch wieder was ganz anderes.
Ja, stimmt, ne? Das geht. Da habe ich auch schon.
Ja. Da kannst du ja nicht jedes Mal einen Konditormeister einstellen. Ja.
Ja.
Und ja, hat sich auf jeden Fall mega aufgeregt. Ja, und eigentlich das Coolste, also wirklich, was man sagen muss, also was ich entdeckt habe, war halt da, war ein Marshmallow-Eis, also wo ein Eiscreme ist und darum ein Marshmallow. Ne? Mhm. Klingt komisch, ist aber richtig gut. Der hatte ein Pflaumeneis gemacht mit einer weißen Schokolade drum. Das war auch eine Valrhona-Schokolade. Mhm. Aber echt gute Qualität. Und dann ein Marshmallow, der wurde, hast auch gesehen, dass per Handarbeit um dieses Eis geformt. Also wahrscheinlich haben die es eingefroren, mit Schokolade überzogen, hart werden lassen, wieder eingefroren und dann den Marshmallow drüber gezogen. Dieser fucking Marshmallow hat 6 € gekostet, normalerweise. Ne?
What?
Mussten wir nicht bezahlen. Aber ohne Scheiß, ich sag's dir, der wäre es dir wert gewesen, wenn dieser scheiß Marshmallow, also der wurde dann von außen natürlich noch so abgeflammt, ne? Hättest du einen Sterne-Laden noch gegessen, auf dem Dessert-Teller gehabt, in Chick, hättest du das gefeiert. Das war mega geil. Also es war wirklich richtig geil, ne? Und auch die 6 € einfach wert, ne? Der hat uns auch später dann erzählt, ist auch ein Koch, ich glaube aus Osnabrück, hat den Gastro-Gründerpreis oder Innovationspreis irgendwie letztens erst gewonnen.
Aha.
Ja, das Produkt ist schon so ausgezeichnet und der ist immer dabei, macht ganz viele verschiedene Produkte, hatte auch ein Cold Brew Eis dabei gehabt, was er aber nicht mehr da hatte und so. Hatte abgefahrene Geschichten, Mellow Monkey heißt der.
Ja,
und
ich verlinke es in den Show Notes.
Ja, könnt ihr euch auch angucken auf Instagram. War dann an dem bei mir auf dem Account bei Bacon Bakery, war bei mir auch so in den Top 3 mit drinne. Aber war echt gut gemacht und mal was anderes. Der hatte dann auch noch verschiedene Marshmallows, die so mit Schokolade überzogen waren. Die sahen so aus, so ein bisschen Tropfenform-mäßig, waren auch alle sehr gut, alle in einer tollen Qualität mit der Schokolade und so, ne? Total schöne Produktphilosophie. War teuer, aber auch echt fantastisch, ja. ansonsten halt wie gehabt, ne? Das normale Zeug. Wer gewonnen hat, das will ich gar nicht verraten.
Das Beste,
du kannst ja denken. Das Lustige ist so, ich war schon, glaube ich, 2 Stunden zu Hause von dem Street Food Festival und dann sehe ich immer noch mehr Stories von Wissen schmeckt. Und der hat einfach alle 24 Stände probiert. Der hat alles probiert. Also es war einfach unfassbar, weil ich war mal mittendrin mit ihm an einem Stand, Los Canales, sagt ihr das noch
was? Ja, das weiß ich nicht. Wie ich da war, da hatten die Zunge.
Ja, die war leider aus. Da habe ich mich am meisten eigentlich drauf gefreut, aber ich habe mich da einmal noch, also obwohl ich überfressen war, einmal hart bei denen so durchgeprobiert. Ne? Einfach mega geil. Ne? Also das ist bis jetzt noch das beste so mexikanische Essen, was ich hier in Deutschland bis jetzt gegessen habe bei denen. Ne? Das muss ich auch alles einmal mitnehmen. Und Wissen, hier der vom Wissen schmeckt, der war einfach schon so richtig voll. Und wenn ich mir überlege, er hat einfach noch die anderen, ihm fehlt nur 6-7 Stände oder so gemacht. Jeden Stand hat er gegessen. Also das war schon hart. Ne? Ich muss dazu sagen, hätte ich alle das gegessen und alle das bezahlt, was ich gegessen hätte mit meiner Familie zusammen, dann hätten wir so um die 80 bis 90 Euro bezahlt mit Getränken.
Mindestens wahrscheinlich, ey.
Ne? Ja. Was dann natürlich 20 bis 30 Euro pro Person ist und mit den Sachen, die man bekommen hat, in der Relation auch fast okay ist. Das ist viel Geld, aber ganz ehrlich, das war eine Weltreise, was ich hatte.
Ja, ich meine,
für Weltreise.
Das ist ja auch das Gute daran, dass die Macher ja auch wirklich darauf achten, dass das Zeug, was die Leute raushauen, wirklich auf einer Top-Qualität ist. Es ist ja nicht so, die hatten ja echt Probleme damit, dass da Leute hingekommen sind und dann irgendwelche vorgeschnittenen Salate irgendwo reingeschüttet haben und
Noch schlimmer, ne? Fertigprodukte, ne? Also ganz ehrlich, Fertigprodukte einfach nur noch. Hier, so bei Pulled Pork, ne? Gibt es einen, der ist bei Till nicht dabei, aber also bei dem Street Festival, was die Kölner so organisieren. Aber es gibt von Salomon ein Patty, das sieht aus wie ein TK-Patty. Wenn du es auf den Grill legst, dann schmilzt das und dann hast du ein Pulled Pork-Patty, was du auf den Burger legst. Und es gibt einen, zum Beispiel, der benutzt das Zeug. Ne? Ist natürlich ein bisschen einfacher zu handeln und zu kalkulieren.
Ja,
klar, aber,
total. Aber das Gute ist ja, dass die so Leute einfach rausschmeißen.
Genau. Ne? Und das ist das Wichtige. Und es gibt Street-Food-Festivals, die froh um jeden Anbieter sind. Ne? Ja. Also ich krieg nicht umsonst jede Woche 10 bis 15 irgendwie Einladungen von irgendwelchen Festivals. Ne? Ja, weil einfach Mangel herrscht und viele auch schon pleite gegangen sind. Ich bin in einer Streetfood-Gruppe, ne, in Facebook, so eine interne, da kriegst du also eine riesige Gruppe, ne, wo die ganzen Facebook-Schausteller sind und es wird nicht diskutiert, also entweder wird diskutiert darüber, die haben komplett meinen Wagen kopiert, was manche echt dreist machen, die haben keine Ideen, die kopieren einfach nur, ne, oder die regen sich auf, ja, der benutzt Fälschprodukte, oder die regen sich auf, ne, nicht die regen sich auf, sie verkaufen ihren Wagen. Da hast du jede Woche jemand, der seinen Wagen verkauft. Ja. Ja, das ist halt auch super traurig, aber es ist echt ein hartes Pflaster. Das ist da regnet es kein Geld vom Himmel.
Nee.
Ne? Und ich habe dir noch gar nicht meine Nummer 1 verraten auf diesem Street Food Festival.
Deine Nummer 1 noch nicht? Es ist nicht die Nummer 1 gewesen, die es nachher geworden ist?
Nee, ist es nicht.
Okay.
Also man muss sagen, Thomas Müller als Fleischbotschafter, dass er vielleicht ein Faible zu Big Hack hat, ne, haben könnte, ne, war abzusehen, aber es gibt ja auch andere Läden wie die Futterflotte, die da war, die absolut geiles Steak and Cheese Sandwich zum Beispiel abliefert, ne? Oder Buns & Sons waren da, hätten es ja auch werden können bei ihm. Ne? Wissen schmeckt, hat es ja einmal komplett durchprobiert, ist aber auch ganz bei irgendwie in Big Hack Barbecue verliebt anscheinend. Ne? Aber bei mir war es ein, die hießen Serai, ein ganz unscheinbarer weißer Pavillon. Und eine malaysische Frau, die eine Lachs-Currysuppe gekocht hat mit Nudeln drin. Wirklich sehr, sehr fantastisch.
Hast du nicht fotografiert?
Doch, habe ich fotografiert. Habe ich vielleicht nicht gepostet.
Ja, das kann sein.
Das ist aber auch wieder, das ist halt das Typische. Das ist ein ehrliches Produkt, das ist einfach nur ein Becher mit einer Suppe drin. Ne? Ich kann es ja mal Instagram, wirst du sehen, wird keine Likes bekommen. Aber es war von den Aromen einfach mega geil. Ja,
cool.
Und ja, das war echt auch preis-leistungsmäßig. Es hat 6 Euro gekostet. Es war wirklich eine ganze Portion, die dir mittags auch locker gereicht hätte, so zum Mittagessen.
Schön.
Ne? Und da waren so Fischfrikadellchen drin und so. Und ganz liebevoll alles gemacht und angerichtet. Also, aber eben halt total wahrscheinlich, wie sagt man dann, underrated. Ne? Also einfach zu unscheinbar. Ne, du,
ja.
Ne, und ja, war aber so geschmacklich auf jeden Fall mein Highlight. Ich würde das auch wirklich Minimum, also du weißt ja, wie die Straßenküche abliefert, ne, von den Gewürzen so, ja, mindestens auf das setzen, wenn ich so ein halbes Pünktchen drüber.
Cool.
Das war halt komplett authentisch, ne? Schön. Also die, und 6 Euro, ich weiß nicht, was da abgeht, ne? Ich hätte ja gesagt, entweder macht ihr eine halbe Portion für die Menge, ne, oder haut das Ding für 9 Euro raus, ja, weil in der Relation zum ganzen Streetfood dort, ne, war das einfach schon günstig, ne? Ja, ja, also es ist nicht alles günstig dort, aber es gibt auch ein paar tolle Sachen. Hast du jetzt eigentlich verraten, wer gewonnen hat von den beiden?
Nein.
Darüber haben wir gar nicht gesprochen, oder?
Nein.
Wer bei dir gewonnen hat. Fällt mir gerade ein.
Naja, sie hat mir ja auch nicht groß mit Namen jongliert. Also die den Hauptgang eingereicht hat, hat gewonnen. Die mit dem nicht so dominanten Beikoch.
Ah, okay, also die.
Das waren aber auch nicht viele Punkte. Unterschied. Es war schon wirklich knapp.
Okay, aber es hatte auch eigentlich nicht so viel Relevanz. Es ging eigentlich nur darum, dass man die die Gerichte so aus der Region ein bisschen hervorhebt, oder?
Ja, also natürlich muss es einen Gewinner geben. Es ging, der ganze Event war schon einfach sehr auf Genuss ausgerichtet und Leute einfach, ja, nicht nur die Gerichte, die Zutaten, den Wein, einfach so, ja, der Event ging einfach darin, zu vermitteln, was alles so in der Region an Genuss entsteht und dass die Leute das auch mitbekommen, weil viele Leute bekommen ja einfach nicht mit, wenn es in die Welt rausgeschrien wird, wenn irgendwo was passiert. Und das hier war eigentlich ein sehr schöner Event, um das sehr nett einfach mal rüberzubringen, dass man einfach mal bei sich in die Region gucken soll, was da alles Leckeres produziert wird. Schwartemagen, muss ich dir mal vorstellen, da macht jemand Schwartemagen in einem Menü, wo Leute nicht mal wissen, was das ist. Geschweige denn, dass sie es essen würden, weil sie Magen hören.
Ja, das ist halt echt das Problem, ne? Also, da, wenn du sowas hörst, sind ganz viele Leute immer raus, ne? Und ja, abends aber noch nie im Mund gehabt, ne?
Genau.
Schade. Ist halt der typische Effekt, wenn man den Leuten was zu essen gibt oder im Mund steckt und dann soll, ja, ne? Und dann später sagt, was es ist, ne?
Ja.
Ich habe es versucht mit den Muscheln, ich habe Muscheln gegessen in Holland, aber meine Kinder waren da echt nicht zu begeistern.
Aber du hast sie gegessen.
Hätten sie das, ja, ich hab's gegessen und ich bin mir sicher, hätten die das frittiert in Backteig erstmal bekommen, so eine Muschel, ne, gibt's ja auch dort,
ja,
ne?
Ja, oh geil.
Und hätte gesagt, dass wir
Chicken Nuggets,
ja, dann hätten sie es auch reingeschaut.
Ja. Ja.
Ist so, ne? Ja. Ist leider echt so. Ja. Aber wo reinschaufeln? Darf ich noch was erzählen oder sind wir über der Zeit? Ich sehe auf Aufnahmeleiter.
Ja, du musst ja morgen früh aufstehen. Mir ist das doch Latte.
Ich habe noch 7 Stunden jetzt. Apropos reinschaufeln, ich habe die letzte Woche 3-mal den Burger der Woche gegessen.
Wow. Wolltest du keine Diät machen, Martin?
Es ist quasi eine Diät, ich habe es nur verlagert.
Achso, du hast sonst nichts gegessen die ganze Woche, nur 3-mal den Burger der Woche?
So eine Art. Ja, es gab bei uns Luma Beef als Burger Patty. Wir haben quasi den Verschnitt von Roast Beef und Entrecot auf den Burger gepackt. Und über Luma Beef haben wir ja schon eigentlich öfter gesprochen, ne? Ist ja das aus der Schweiz, was mit Schimmelpilzen versetzt ist, was die schon sehr lange erforscht haben und was das Fleisch halt unglaublich zart und schmackhaft macht. Und es war 5 Wochen Dry-Aged. Ja, und es war einfach pornös, wirklich. Es war einfach, es hat einfach, du hast diesen Burger gegessen und dieses Fleisch stach vom Geschmack heraus. Konntest quasi, wir haben jetzt keine fancy Mayonnaise gemacht, aber du konntest trotzdem nicht einfach diesen Geschmack übertünchen oder so. Und da hält die Oma-Kuh nicht dagegen oder irgendwas. Da war der einfach der Hammer. Wirklich der Hammer.
Wie ist er angekommen?
Es wuchs. Also wir haben schon, also es ging langsam los, aber dann am Ende hörte es mächtig auf. Ne?
Okay.
Nicht umsonst ist zum Beispiel der Herausgeber vom Meet-In-Magazin 3-mal bei uns gewesen. Ne? Genauso der Fleischbotschafter war 3-mal da und hat unfassbar viele Leute auch angeschleppt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ne? Also folgt alle Fleischbotschafter auf Instagram, Facebook, keine Ahnung was. Dafür mache ich dann gerne Werbung. Nein, aber ja, also auch viele Stammgäste, die dann zu mir gesagt haben, das war das beste Patty, was ich je gegessen habe. Ne? Wir haben schon oft Try-Age gemacht und so, aber die
Ja, gut, Luma Abstand ist schon ist noch was anderes.
Ein Burger mit 200 Gramm Fleisch kostete in der Woche 13,90. Was okay. ist auch nicht gerade der einfach günstigste Einstieg ist, oder wo du sagst, boah, ich hab Bock drauf, geh da hin und denk so, boah, was, 14 Euro für einen Burger? Stimmt doch vielleicht ein Cheeseburger für 6,40, ne? Ne? Nee.
Wie viel hat der gekostet? 13?
13,90.
Krass, ja.
Im Gegenteil ist, am zweiten Tag muss ich dann noch ein bisschen die Kasse umprogrammieren, weil die Leute oft da mal auch ein zweites Patty dazu haben wollten. Das hat dann auch nochmal fast 10 Euro gekostet und ja, dann über 20 Euro für einen Burger ausgegeben haben, weil sie es so geil fanden. Also unfassbar. Wir haben schon eine kleine Fanbase. Es gibt Leute, die von weiter weg extra vorbeigekommen sind. Viele Leute, die gepostet haben über den Burger. Mega krass. Also Luma Beef wird definitiv nochmal wiederkommen bei uns. Zumal nächsten Monat wir noch mit einem anderen Stück Fleisch von Luma was planen. Was
hast du noch ein paar Patties für mich, Martin?
Nee, leider keine Patties. Aber ich sag mal so, ich habe noch ein bisschen was übergehabt und so ein Verschnitt von Roastbeef und Entrecot heißt ja nicht unbedingt, dass das nur Sehnen sind, sondern da waren schon ein paar nette Stückchen noch dabei.
Ja. Hast du noch irgendwas für mich, Martin?
Ich guck mal, vielleicht kann ich noch irgendwie was im Kühlschrank zusammenfegen.
Das wird mir reichen. Das wird mir reichen, Martin.
Ja, dann essen wir Sonntag auf dem Meetup schön lecker Luma Beef.
Ich hoffe, aber ich schaff's.
Es hat schon noch jemand anders angekündigt von dem Grillgeschäft, der auf dem Meetup Luma Beef mitbringt.
Ah.
Mal so noch zur Info. Ja, wenn ihr die Ausgabe morgens Sonntag hört und du die rechtzeitig reingestellt hast, dann bewegt euren Arsch in den Rheinauhafen nach Köln und grillt mit uns. Ja.
Zum Meetup, genau.
Genau, das muss gesagt werden, ja. Ansonsten habe ich super viel in den 2-4 Wochen erlebt, aber das waren eigentlich so die wichtigsten Informationen. Ich bin froh, dass ich das nur mit dem Luma Beef mit reingebracht habe. Ach, ich muss noch Anmerkungen zur letzten Sendung bringen.
Bitte?
Ja, der Mozzarella.
Der Mozzarella.
Der Mozzarella. Der ist geil, oder?
Ja.
Da musst du noch mit dir drüber reden.
Büffelbill, genau.
Büffelbill Mozzarella. Das ohne Scheiß, ne? Ich will da keine Werbung für machen, aber.
Aber.
Ihr könnt keinen besseren Mozzarella kaufen. Wenn ihr mal den geilsten Mozzarella. Geht auf Büffelbill auf die Internetseite und bestellt euch diesen Mozzarella nach Hause. Unfassbar gutes Produkt. Also sowas kriegst du wirklich sonst nur in Italien.
Ja, oder das ist wirklich gut.
Oder so ein Feinkost-Typ, der jede Woche nach Italien fährt und uns aus dem Nachbardorf einen mindestens genauso guten Mozzarella mitbringt. Ne? Also wir haben auch einen aus der Region, ne? Und der ist einfach so traumhaft geil und ja, von Büffelbill ist einfach auch der Hammer. Ne?
Ja. Ne, es geht nichts über Büffel-Mozzarella und der war wirklich richtig gut.
Ja, der, also, ne, man kann mich gerne mal überzeugen, dass es noch was Besseres gibt, aber probiert den mal.
Oh, besser geht immer, aber der ist auf jeden Fall, da wissen wir, dass er schmeckt, ne?
Und preis-leistungsmäßig war der echt noch okay. Ich glaube, was war das? 250 Gramm, 12 Euro oder sowas. Für das
ich
Zeug.
Weiß nicht. Ich hab's
also, der
nicht.
War nicht billig, aber, also, wenn ihr das isst, naja, das ist echter Foodporn, das ist Gaumensex.
Wow.
Das Zeug, das Wort, Gaumensex, das blöde Wort. Aber, ohne Scheiß, das Zeug ist geil. Das hat mich gefreut, wo ich es gehört habe im Podcast, ne, und weil es einfach so ein geiles Produkt ist, ne, ja. Ich weiß nicht, du hast ja von dem Event erzählt letztes Mal. Hast du auch erzählt, was das Fleisch kostet?
Das deutsche Wagyu?
Ja.
Nee, ich wusste noch nicht, was es kostet. Was kostet es, Martin?
Ja, warte, ich kann euch gerne die genauen Preise raussuchen.
Ich hab's ja offen.
Das ist ja auch.
What the fuck? Es ist Philly ja. Hier. What the fuck?
Lass mich das sind noch Sachen, mal. Die man definitiv mal da erwähnen sollte, nämlich,
what
ja.
What the fuck? Hier, Philly. Deutsches Wagyu. Full Blood. Philly 250 Gramm. 137 Euro. Ein Kilopreis von 550 Euro fürs Philly.
Hart, oder? Ist das nicht krass?
Das Roast Beef liegt bei 370 das Kilo. Und das Ribeye bei auch 370.
Das kannst du keinem erzählen, krass. Dass irgendjemand das kauft, oder? Also, das erst habe ich so Stimmen gehört, wie wenn Don Kane den Event macht und dann kommt das in den E-Mail-Verteiler von Don Kane und das ist eine kleine Farm, dann ist doch das ganze Fleisch weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nur von einer Farm anbieten. Geht doch gar nicht, ne? Ja, und
das
dann
nur eine
dann
Farm.
Kamen die, dann kamen diese Preise raus und die Person, die mir das dann gesagt hat, hat das dann auch so leicht revidiert, seine Aussage. Dass das dann schnell weg ist. Also, das ist einfach deutlich über Kobe. Mhm. Aus fucking Kobe. Also, der Preis ist unfassbar. Unfassbar. Und ja, also ich kenne ein Fullblood Wagyu Züchter, wo ich nicht mal die Hälfte bezahle. Nur mal so.
Naja, es ist aber schon so eine Frage, dieses Fullblood und wie das Ganze funktioniert, es ist, da wird auch gern Schindluder mit betrieben. Also so wie sie, also keine Ahnung, was man nachher schmeckt oder wo die Unterschiede sind. Also ich muss sagen, was die hier erzählt haben und gezeigt haben, war schon fett. Das war wirklich fett. Ob es so fett war, wie die Preise jetzt darunter stehen, kann ich dir nicht sagen. Aber ja, es ist krass. Hier, Kilopreis für Bratwurst vom deutschen Wagyu, 90 Euro. Fuck.
Also so einen Preis habe ich noch nie gesehen, wirklich noch nie. Ne?
Oh, ja. Naja, gut, aber du kriegst ja das japanische Wagyu auch. Wo kriegst du das?
Ja, das stimmt. Das ach, ist das natürlich ist wahr, ne? Aber es kann, manchmal ist, kann es doch nicht einfach das sein. Und jetzt, dann muss man sich die Frage stellen, schmecken wir wirklich den Unterschied zwischen Full Blood und normales Wagyu? Das ist so für mich die größte Frage. Kriegen wir diese letzten Prozent da überhaupt noch mit?
Ja, ja, das ist die Frage, welche Klientel das Ding wirklich kauft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn, das ist auch die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Winzersekt und Champagner? Kostet auch das Fünffache. Braucht man das?
Aber ganz ehrlich, ne? Selbst wenn der Gastronom 50% Rabatt bei Don Carne bekommt, ich kenne den Rabatt nicht, für wie viel bitte verkauft der denn dieses eine Steak?
Ja, warum? Das ist doch nicht, dass irgendeiner, naja, das glaube ich nicht, dass irgendwer ein Gastronom, außer vielleicht irgendwelche Spitzengastronomie oder ein ultra edles Steakhouse ist, vielleicht, das hier ist wirklich für fleischaffine Großverdiener, Banker, die dann so ein Stück geiles Stück holen und dann damit was machen. Also,
oder es holt sich irgendein Prolo-Burgerladen, der ein bisschen Aufmerksamkeit will und also Burger und Steak klaren und der dann schreibt, wir haben hier das teuerste Fleisch.
Okay, nächste Welt. Woche fette Kuh gibt deutsches Fullblood Wagyu oder was?
Nee, das gibt's in 3 Wochen, aber wir sprechen uns einfach nochmal zur Weihnachtszeit. Okay. Und ja, das war also fand ich schon sehr, sehr krass. Also, wo okay, ich da die Preise gesehen habe.
Ich habe die Preise vorher nicht gesehen. Und
wurden auch nicht kommuniziert auf den Event, ne?
Nee, wurden nicht kommuniziert. Muss man wirklich sagen. Also die haben hier zum Beispiel das Ribeye von der Toxiku.
Jiu-Jitsu, ja.
Jiu-Jitsu, Entschuldigung. Ja. Jiu-Jitsu-Ku. 50 Euro das Kilo. Ribeye, ja. Geil. Sieht richtig geil aus. Also, das, ja.
Das ist halt auch die Frage. Ich meine, du hast beides gegessen. Was hat mehr Aroma, ne? Dass das Wagyu mehr Fett hat, ist ja klar wahrscheinlich.
Ja, aber die Jiu-Jitsu habe ich, ja? Hab ich noch nicht gegessen, glaube ich. Habe ich schon mal gegessen? Ich wüsste es nicht.
Hast du noch nie gegessen?
Ich wüsste nicht, wo ich die schon mal gegessen habe. Du hast mir nichts abgegeben.
Das war es aber nicht nur einmal, dass ich nichts abgegeben habe.
Ja, aber ich habe, wie gesagt, habe ich noch nie gegessen. Okay. Die deutsche Full Blood habe ich ja als Steak gegessen, das war gut, aber ich habe jetzt, war schwierig, das komplett so zu bewerten. Wir hatten eine kleine Portion gekriegt.
Weißt du auch warum?
Ja, jetzt weiß ich auch warum. was cool war, wir haben der Olli, der Grillweltmeister, hatte ja da zugeschnitten, einen Rücken zugeschnitten.
Ja.
Ich bin halt hingegangen und habe das rohe Fett gegessen, was der halt runtergeschnitten hatte. Das war schon, hatte ein sehr geiles Aroma. Wobei ich auch nicht weiß, ob das vom Dry Aging kommt. Wie viel kommt davon? Also es war...
Ja. Ja. Also, ne, nächstes Mal halt mir fest, du fragst nach dem Preis und machst mal ein Interview mit einem Weltmeister, einem frisch gebackenen Weltmeister. Ah, der war bestimmt auch an dem Abend ein bisschen schwer gefragt, ne?
Ja,
muss auch ein bisschen was tun für sein Geld da, glaube ich.
So war es. Deswegen habe ich mich da schön zurückgehalten.
Ja, vielleicht kriegen wir den ja auch mal bei Feuerglut und Herzblut unter das Mikrofon. Mikro wäre auch, oder vors Mikro, und das Mikro wäre ein bisschen schlecht.
Und das Mikro, ja.
Ja. Ne, und ja. Ja, so. Da haben wir auf jeden Fall die Ohren geschlagert. Das ja, kann ich dir sagen.
Muss man sagen, ja.
Vielleicht ist es auch zu Recht. Ich habe es ja nicht probiert. Ich war an dem, was hatte ich denn an dem Tag? Ich hatte irgendeine Veranstaltung.
Möglich, ja. Ich bin froh, dass ich noch, ich bin, glaube ich, für den Camillo auch halb noch mit reingerutscht und
ja. Danke, Camillo. Danke.
Dankeschön, genau.
Genau, ja. Sehr schön. Hast du noch ein schnelles Chefkoch-Rezept für mich? Wir können das ja nicht ohne Chefkoch-Rezept
hier. Nee, das müssen wir jetzt machen. Ja. Ich habe es gerade offen, genau. Wir haben hier ein Key Lime Pie.
Oh, cool.
Limettenkuchen American Style. Für den Boden Kekse, Vollkornkekse und Butter, also so ein Boden ohne Backen. Für den Guss 4 Limetten, 4 Eigelb, 400 Milliliter Kondensmilch gezuckert. Und dann hast du noch ein Baiser obendrauf.
Geil, ja. Lecker.
Hört sich gut an, ja. Ich werde mal in die Kommentare skippen. Das ist ja immer sehr witzig.
Genau.
Ah, hier ist die Frage, ob man die Dose Kondensmilch vorher kochen muss oder ob die einfach so als Creme dann verwendet wird. Also nicht Dulce de Leche.
Ja. Ja, kommt bestimmt aber auch gut. Aber ich glaube, zu so Zitrus und so muss man es nicht unbedingt machen. Ne?
Nee, würde ich auch nicht machen.
Ja.
Muss man den Keksteig vorher backen? Auch witzig. Steht Kekse, Schätzchen. Mir leider viel zu süß. Ja, hast du es gegessen oder nicht? Wir leider, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ey.
Ja.
Da müsste man ja wenigstens schreiben, ob man es gegessen hat, oder?
Ja, das ist auch wieder so ein.
Ja, aber ein Lime Pie kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er wirklich zu süß ist, ganz ehrlich.
Stell mir das so geil vor, so ein Cupcake oder hier so ein Pie-Rezepte-Buch bei Amazon-Rezension. Mir war das viel zu süß. Ja. Ich stehe eher auf herzhafte Sachen.
Genau. Da war überhaupt kein Bacon drin.
Ein Stern.
Ja.
Ja.
Oh Mann, ey, ihr seid Vögel.
Ja. Ah, ja. Ich habe schon fast verraten, was ich habe.
Du hast einen Cupcake?
Ja. Ich habe dir den Link schon geschickt, falls du reingeguckt hast.
Nee, noch nicht.
Wahnsinn, ne? Ein Nuss-Nougat-Cupcake und der wird gemacht mit Butter, Zucker, Eier, Mehl, Kakaopulver, Backpulver, Nutella. Mit Nutella könnten wir jetzt auch eine eigene Sendung machen. Für das Frosting.
Oh ja. Wenn es uns interessieren würde, könnten wir da eine Meldung zu machen, ja.
Ja, aber mich hat Nutella noch nie interessiert. Und es gibt genug gute Alternativprodukte. So, Butter, also fürs Frosting Butter, Puderzucker, Nutella, Krokant. Ja, Schmackofatz oder was soll man dazu sagen. Ja, wie das zubereitet wird, könnt ihr euch gerne dort durchlesen.
So, ich guck mal, ob hier auch einer schreibt. Ist mir viel zu süß.
Die ersten Zutaten werden gebacken, die anderen werden, glaube ich, nur verrührt und oben drauf gemacht. Ich bin der super tauber Wunderbäcker und ja.
Ah,
guck mal hier. Die Konsistenz ist sehr gut, wird schnell hart und lässt sich super verarbeiten. Für die, die es süß mögen. Also für die andere wäre es schon mal nicht da.
Ja, hier ist ein super geiler Kommentar, der letzte. Ich bin mehr als enttäuscht. Erstens mal schmeckt es kaum nach Nutella, sondern einfach nur nach Butter. Und zweitens mal lässt es sich kein Stück verarbeiten, weil es viel zu fest ist. Die Menge Puderzucker haut hinten und vorne nicht hin und an zu harter Butter kann es wohl kaum liegen. Die habe ich extra geschmolzen. Habe sogar noch mehr Nutella reingemacht. In der Hoffnung, es wird weicher. Keine Chance. Toll, jetzt kann ich den ganzen Mist in die Tonne werfen. Ja.
Eieieiei. Da ist der Frust des talentlosen Koches deutlich zu spüren.
Ja, aber ich meine, das ist das Frosting. Ich meine, das ist doch... Es sieht jetzt hier nicht so aus, als ob das... Hä?
Nee, Nutella kommt in den Teig rein. Also das muss...
Nutella
das muss,
kommt auch ins Frosting rein.
Du hast recht. Nee, du hast komplett recht. Aber meine Güte, die Butter wird ja auch wahrscheinlich einfach irgendwann hart oder so. Keine Ahnung.
Naja gut, ne? Wenn du das Frosting aber produzierst, das ist doch eigentlich Zucker und Frischkäse.
Einfach, sie hat einfach mit zu wenig Temperatur gearbeitet. Muss man einfach festhalten.
Ja, ich meine, genau. Mach's wärmer, dann wird das auch weicher. Das ist doch.
Ja, und wenn es kalt ist, ist es fest, sonst läuft es ein Cupcake runter. Vielleicht hat Julian ja auch gedacht, Juliane, übrigens mit 2 U geschrieben, falls ihr sie auf chefkoch.de sucht. das ist ein Dip. Frosting ist ein Dip für Muffins. Keine Ahnung. Ja, also, aber sie mag gerne Nutella, das ist gut. Ja, weil dieses Palmfett auf den Lippen, das ist echt ein schönes Gefühl.
Nee, jetzt aber gut, du hast es ja angesprochen, ne? Da müssen wir jetzt noch 2 Minuten über Nutella sprechen, ne? Nutella-Gate. Weißt du, ich verstehe die nicht, weißt du? Hätten die jetzt die Rezeptur so geändert, dass sie weniger von diesem scheiß Palmfett verwenden würden, damit das Ding irgendwie, das könntest du ja noch vermarkten, dass du sagst, wir haben jetzt eine andere Rezeptur, weil wir das reduziert haben, weil das ist jetzt nicht ganz so prall, also du kannst es eigentlich auch nicht machen, aber dann, oder nimmst es raus, aber dass die dann irgendwie mit dieser scheiß Molke und Kakao, also das ist doch eine Änderung, die ist doch völlig Schwachsinn. Das kannst du doch keinem positiv vermitteln, oder?
Das ist einfach richtig harter Schwachsinn. Also erstmal, ich habe es ja nicht probiert, aber ich habe sogar ein YouTube-Video geguckt, wo die beiden Sachen verglichen werden. Ich musste den mal reinziehen. Auf YouTube von Alex Bexi heißt der Typ. Mhm. Mega geil. Und der kommt schon ziemlich rüber, was sie für eine Scheiße fabriziert haben. Auch allein, dass es farblich ganz anders aussieht, ist einfach der Knaller. Es ist wirklich ein ganz anderer Braunton, ne? Da merkst du ja schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie sagen ja, es schmeckt nicht anders, ne? Also auch nicht negativer oder so bei den Geschmackstests. Aber es kann ja gar nicht so schmecken wie vorher. Einfach viel mehr Scheiße drin ist.
Ja, also ich muss jetzt sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, ob sie das verändert haben oder nicht, weil ich benutze Nutella nicht. Ich esse es mal, aber ich feiere es nicht so derbe, dass ich sagen muss, oh mein Gott, wie könnt ihr daran irgendwas ändern? Wenn sie jetzt was geändert haben, ich werde sie vielleicht in einem halben Jahr nochmal neu essen und denken, jo, ist Nutella. Da will ich mich gar nicht drüber aufregen, aber weil ich hätte nur gedacht so, oh, ihr müsst jetzt doch irgendwas dran besser machen. Für irgendwen.
Ja, für besser, die bessere Marge.
Ja, ne? Ja.
Genau, haben sie doch gemacht.
Und das finde ich schon übel.
Ja, das. Aber man sieht da halt, wie so Großkonzerne denken. Ne? Die sparen jetzt wieder 5 Cent am Materialeinsatz, ne? Verkaufen so 10 Millionen Gläser und haben dann dementsprechend mehr Geld auf dem Konto.
Ja, wenn man ein Unternehmen ist, ist das vielleicht auch irgendwo sinnvoll, dass man das tut, aber no way. Also gerade wo in der jetzigen Zeit finde ich es echt No-Go.
Da ich glaube, das wird sogar einen Auftrieb geben für die Konkurrenz. Und gerade auch dieses crafted und individuell gemacht, ne, wenn man mal nach Holland guckt, wie viele verschiedene Schokoaufstriche es da gibt. Ne? Das ist ja genau das Richtige für so kleine Nischenfirmen, ne, die jetzt vielleicht auch die Chance bekommen, einfach, dass man mal im Regal zu denen greift. Ja.
Also ich hatte wir haben einen Schokoladenladen gehabt, da haben wir irgendeinen Valrhona-Schokolade-Brotaufstrich gehabt. Weißt du, da hat das Glas, das ist ein, ich glaube, vielleicht nur ein Achtel von einem Nutella-Glas gewesen. Das hat schon 8-9 Euro gekostet. Aber das war echt der geilste Schokoladenaufstrich, den ich, glaube ich, jemals gegessen habe. Ich habe mal 2 Gläser gekauft, dann habe ich ihn nicht mehr gekriegt und jetzt ist es auch schon wieder ewig her und so viel Schokolade esse ich auch nicht auf dem Brot. Aber das war geil. Aber
ja, das glaube ich dir auch. Ne? Das ist aber auch, wir machen jetzt schon wieder zum zweiten Mal Werbung für Verona, weil das einfach ein hochwertiges Produkt ist.
Ja, oh. Punkt. Punkt. Ja. Naja, ich verlinke euch mal diesen Test von Alexi Bexi, hast du gesagt, ne?
Ja, ja. Mach das mal, das ist sehr amüsant und auch wirklich sehenswert. Es ist nicht jugendfrei. Es ist wirklich nicht jugendfrei. Ne, wenn ihr Kinder in der Nähe habt, vorher einpacken, ins Bett bringen, keine Ahnung, was ihr
steht
mit denen macht.
Steht hier, Video mit Altersbeschränkung gemäß Community-Richtlinien. Es steht aber nicht dabei, wie alt eure Kinder sein dürfen. Also
ich würde mal sagen, so 16.
Geil.
Ja, okay, ja. Freue ich auf das Video. Also, man kann es nicht viele YouTuber reinziehen, aber das geht auf jeden Fall.
Sehr cool.
Übrigens, wir haben auch noch, ich habe auch noch Post bekommen von einem Zuhörer, den ich noch grüßen möchte. Ja. Der Benjamin hat mir geschrieben und zwar an die Das ist das Phänomen. Ich dachte, das kommt dann an Küchenfunk oder an mich. Nein, er hat es auch an die Seite vom Sommerhaus Speckbäckerei geschrieben.
Aha.
Ne? Einfach nur, weil er uns einen Tipp geben will, dass wir ein Keramikei installieren sollten, weil er hat eins von Monolith und ist sehr, sehr happy damit. Man kann damit super grillen, backen und smoken.
Ah, ja, cool.
Ja, er hat auch gesagt, wenn Termine mal im Haus frei sind, soll ich mich melden. Ne? Wir hören uns im April.
Ich krieg die ersten freien Termine, ja?
Ja. Und sagt, dass wir eine, bedankt sich dafür, dass wir so viel Arbeit in den Podcast stecken.
Puh.
Es hoch interessant und spannend findet. Ist, wir machen es sehr gerne und wenn wir so Nachrichten bekommen, ganz ehrlich, dann noch viel lieber.
So ist es. So, und deswegen geht schön auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare rein, da findet ihr unsere Mailadressen, da findet ihr Link zu Twitter und Facebook und Instagram. Dann folgt ihr uns da schön und könnt uns da genauso schreiben. Also ihr könnt euch so viele Wege aussuchen, wie ihr uns etwas zukommen lasst. Genauso die Audiokommentare, ich muss es immer wieder sagen, auf küchen-funk.de. In der rechten Seite habt ihr einen riesen Button, wo ihr von eurem kleinen Telefönchen, von eurem Rechner oder mit eurem Smartwatch irgendwie etwas einsprechen könnt. Und das kommt dann direkt in unsere Ohren. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen.
Vielleicht blenden wir es dann sogar in dieser Sendung ein.
Wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr sagt, wenn ihr nicht sagt, dass ihr es nicht möchtet, kommt ihr sehr wahrscheinlich hier rein.
Ja. Genau.
Deswegen, genau. Geht hin und erzählt von euch. Wir wissen ja auch nicht immer alles. Ne? Wir erzählen auch gerne mal was falsch und dann müsst ihr daherkommen und sagen, wie es richtig geht. Und das könnt ihr auf so viele verschiedene Arten tun. Ihr könnt uns gerne bei iTunes auch bewerten oder etwas von unseren Amazon-Wunschzetteln schicken. Das freut uns auch, ne?
Ja, ich glaube, ich muss den mal aktualisieren.
Ja.
Wo genau. Du das jetzt gerade so sagst. Weihnachten steht ja so vor der Tür und so. Genau. Da muss ich mal, auch für die Familie
spread
mal.
Spread the love. Spread the love.
Und schick Geschenke. Genau. Nein. Wir freuen uns schon sehr über Kommentare, Bewertungen und.
Gerade in der letzten Folge hat mich echt super gefreut, dass so viele Feedback zu der Bohne kam. Also, das wird sehr schön. Ja, Martin, dann hoffe ich, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Vielleicht.
Spätestens, ne?
Spätestens.
Ja, vor allen Dingen fängt es ja bei dir dann der Weihnachtsstress an.
Eben, deswegen müssen wir gucken, wie wir das alles hintereinander kriegen, aber ein Stündchen quatschen müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und die letzten Worte hast du, Martin.
Ich habe die letzten Worte.
Ja.
Mach's gut und lecker.
So ist es. Bis dann.
Hab ich's doch mal hingekriegt.
Ciao.
Bis dann, ciao.